Heute zu Gast die Verlagsgründerin und Herausgeberin Katharina Wolf.
Da habe ich gemerkt, habe ich meinen Laptop morgens aufgeklappt, habe angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe, es geht gar nichts mehr. Ich bin auf Null, ich bin unter Null, habe meinen Laptop wieder zugeklappt. Meine Firmen sind für mich wie Babys. Und für die würde ich im wahrsten Sinne des Wortes mein letztes Hemd und damit auch wahrscheinlich meine mentale Gesundheit geben. Dazu gehört, dass ich mit meinem Vater seit anderthalb Jahren vorher keinen Kontakt hatte. Er ist eine sehr narzisstische Persönlichkeit. Mein Vater war leider auch sehr gut darin, mir immer zu verklickern, dass ich eigentlich 5 Kilo zu viel drauf habe. Bei jedem Foto hat er sich so davor gestellt, dass am Ende seine Hand auf meinem Bauch lag, damit man meinen Bauch und solche Dinge. Eine emotionale Distanz entwickeln zu können, also in Abgrenzung gehen zu können oder wie auch immer das war. Also ich habe sehr viele Superpowers, würde ich sagen, im Beruflichen und so, die ich immer schon auch gesehen habe, die ich auch gefördert habe. Aber und ohne, dass ich zwischendurch auch die echten Downs empfinden würde und auch so doll fühlen würde. Ich habe gerade das Gefühl von, ich laufe durch die Gegend, ich laufe manchmal grinsend durch die Gegend aktuell und weiß gar nicht warum.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Katharina Wolf hat einen richtig faszinierenden Lebenslauf. Sie stand als junges Mädchen mit ihrem Vater auf der Schlagerbühne und hat da sehr erfolgreich CDs aufgenommen. Sie ist dann in die Politik gegangen und hat parallel ihr Jurastudium absolviert. Währenddessen auch noch in Startups investiert, dann eine eigene Personalberatung gegründet und damit auch sehr erfolgreich gewesen und ist jetzt dabei, einen der spannendsten Verlage in der deutschen Medienszene aufzubauen, und zwar das Strive Wirtschaftsmagazin. Ich bin sehr dankbar, dass Katharina meiner Einladung in den Auf und Ab Podcast gefolgt ist, und herausgekommen ist ein Gespräch, was ein bisschen anders gelaufen ist, als ich es eigentlich gedacht hätte. Katharina hat über ihr verheerendes Jahr 2023 gesprochen, in dem sie sehr, sehr viele Schicksalsschläge hatte. Sie hat zum einen geheiratet, was natürlich eine schöne Sache ist, aber dann auch Todesfälle und Krebsdiagnosen im engsten Familienkreis gehabt. Wir sprechen darüber, was das mit ihrer mentalen Gesundheit gemacht hat und wie sie aus dieser Krise sich auch wieder befreit hat. Wir sprechen darüber, wie sie ihr wahnsinnig hohes Arbeitspensum leisten kann, ohne mental auszubrennen, wenn es eben nicht in solche Extremsituationen wie jetzt kürzlich kommt. Wir sprechen über mentale Stärke. Wir sprechen über ihren narzisstischen Vater, welchen Einfluss er auf ihre inneren Treiber, auf ihre Glaubenssätze hatte. Und noch so viel mehr. Katharina ist wirklich eine so energetische und inspirierende Person. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Gespräch mit ihr führen durfte. Ihre Frohnatur, ihre positive Art ist wirklich ansteckend. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir jetzt direkt einsteigen. Viel Vergnügen beim Auf und Ab von Katharina Wolf. Liebe Katharina, als Strive-Herausgeberin bist du sehr präsent in den sozialen Medien, vor allem LinkedIn, zumindest in meinem Feed. Und ich glaube, von vielen tausend anderen bist du sehr, sehr präsent, weil du auch immer eine sehr klare Meinung hast, was gar nicht mehr so normal ist. Das genieße ich sehr. Werden wir auch heute noch drüber sprechen. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du wirst damit nicht aufhören. Cancel Culture gilt nicht für dich.
Nein.
Aber nicht jeder kennt so viel über dich als Person, über deine Hintergründe, über deine Vita, die auch höchst spannend ist. Und auch gerade die kürzeste Vergangenheit, da hast du ein paar Auf und Abs erlebt, über die du bereit bist, heute zu sprechen. Erstmal schon mal vielen Dank dafür. Und bevor wir aber auf die auch schwierigeren Dinge eingehen, möchte ich dich mal bitten, uns in einen Moment mitzunehmen. Ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, dann war es der 21. Januar 2021. Und du weißt schon, ich sehe an deinem Blick, was das
ist.
Die
erste Strive.
Die ZuhörerInnen wissen es noch nicht. Also nimm uns mal mit, was an dem Tag passiert ist und wie du den wahrgenommen und erlebt hast.
Witzigerweise ist der Tag für mich gar nicht so besonders, weil da nur das Heft rausgekommen ist. Dem Ganzen davor gehen 6 Monate der Planung, der Kick-Off-Kampagne, des Bangens quasi. Am 21.01.2021 war eigentlich schon dann fast klar, dass wir da, we're on to something, würde man sagen, ne? Wir sind da wirklich an was dran. Ein Wirtschaftsmagazin, was sich explizit an Frauen richtet, gab es so in Deutschland noch nicht. Und deswegen war der 21., das war der Tag, an dem meine erste Zeitschrift erschienen ist. Eine Woche vorher habe ich sie zum ersten Mal in den Händen gehalten. Das war ein Moment, unfassbar, unbezahlbar. Ich wollte unbedingt ein physisches Produkt machen. Nach 13 Jahren Dienstleistung oder damals noch 11 Jahren Dienstleistung hatte ich richtig Lust auf ein physisches Produkt. Und deswegen, ich glaube, der Moment, diese Zeitschrift das erste Mal in Händen zu halten, war vollkommen, habe ich noch nie so erlebt.
Mhm. Ich habe auch ein Buch schreiben dürfen und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung. Auch da, als ich vom Verlag die ersten Exemplare hatte, das zu sehen, es ist schon was richtig Schönes. Ich möchte dich ein bisschen besser verstehen, wie du zu diesem Punkt gekommen bist. Und was, Katharina, würdest du sagen, ist das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen kennen und verstehen sollten, um dich als die Frau, die du heute bist, verstehen zu können?
Oha, also ich glaube, mein Lebenslauf wirkt im ersten Moment, als hätte er gar keinen roten Faden. Mhm. Ich habe ganz früh angefangen, Musik zusammen mit meinem Vater zu machen. Also meine erste Karriere war die einer Schlagersängerin. Das ist heute nicht mehr ganz so präsent. Man kann das alles noch googeln. Es gibt uns tatsächlich noch bei Spotify. Und man kann Lieder von uns finden. Also mein Vater hieß Rüdiger Wolf und also wir sind als Katharina und Rüdiger Wolf aufgetreten, als Schlager-Duett. Da habe ich angefangen, da war ich, glaube ich, 14. Da habe ich die erste große Samstagabendshow mit ihm zusammen moderiert, hatte parallel Gesangsunterricht, weil ich, hold you on your seat, im Stimmbruch war. Das ist etwas, das weiß man als Normalo, sage ich mal, nicht über Mädchen, dass auch Mädchen in Stimmbruch kommen, weil man es bei den meisten Mädchen nicht hört. Nun hatte ich einen sehr musikalischen Vater, der viel am Klavier saß, mit dem ich viel zusammen musiziert habe. Und im Singen bin ich heiser geworden und das hat sich auf die Sprechstimme übertragen. Und irgendwann saß mein Vater bei einem Abendessen durch Zufall neben einer Gesangslehrerin, erzählte das und sagte, ja klar, das Mädel ist im Stimmbruch. Und dann sagte mein Vater, Moment, nein, da hast du was falsch verstanden. Ich habe keinen Sohn, sondern eine Tochter. Mhm. Sagt sie, ja, das wissen sehr viele nicht. Aber auch Frauen, auch Mädchen kommen in Stimmbruch. Nur, dass man es meistens nicht hört. So. Und ich glaube, das war wahrscheinlich einer der ausschlaggebendsten Momente, weil da ja noch nicht mal ich angefangen habe, sondern im Endeffekt meine Eltern angefangen haben, in meine Ausbildung zu investieren. Quasi in dem Falle in meine Stimme. Und meine Stimme ist wahrscheinlich auch etwas, was nicht nur in der Gesangskarriere, sondern dann eben auch später in der Politik und beim Podcasten, dann bei D-Level, bei meiner Personalberatung, bei Strive und so weiter, auch immer wieder eine Rolle gespielt hat. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich hat es da angefangen mit dem Gesangsunterricht und dann eben mit dieser ersten Karriere, die eher durch Zufall entstanden ist, weil mein Vater eine neue CD aufnahm und eine Duettpartnerin suchte. Und ganz viele, Mary Rose zum Beispiel im Gespräch, war eine relativ bekannte Schlagersängerin, für die sie nicht kennen. Und ich diesen Song mit ihm übte. Und irgendwann gesagt habe, oh Mensch, das klingt jetzt auch nicht, also so habe ich mir Schlager gar nicht so richtig vorgestellt. Mhm. Alles so, wie gesagt, so als Teenie mit 14, 15, weil wir die Songs eben auch selber geschrieben haben. Wir haben die zusammen getextet und geschrieben. Und dementsprechend hatten wir erstmal was geschrieben, was für ihn und Mary Rose war. Da ging es noch nicht um uns. Aber wir merkten, oh wow, das hat mit der DNA schon so seine Berechtigung, denn die Stimmen harmonieren zum Beispiel wahnsinnig gut miteinander. Und so ist dann auch der Plattenfirma irgendwann aufgegangen, ach Moment mal, auch aus Marketing-Gesichtspunkten, ein Tochter-Vater-Duett gibt es nicht. Mega. In Deutschland gerade. Mhm. So. Mhm. Und so, glaube ich, ist die erste Karriere entstanden. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich der Gesangsunterricht und so diese ersten Schritte beim Singen, das ist wahrscheinlich so das, was dann den weiteren Weg geebnet hat.
Du hast gerade in einem Halbsatz schon so wahnsinnig verschiedene Themen wie Politik, ja, wie Personalberatung, wie Verlagsgründung etc. Und von außen drauf geschaut, würde man tatsächlich sagen, ist sehr abwechslungsreich, fast sprunghaft und vielleicht gar nicht so ein roter Faden da drin. Es hat mich an eine Aussage von Miriam Meckel, die du ja auch gut kennst, erinnert. Sie sagte kürzlich in einem Interview, alle 7 Jahre muss sie so das Spielfeld wechseln, weil sie sonst langweilig, sie das langweilt und sie nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit und Energie bei der Sache ist. Wie ist es bei dir? War das auch Langeweile in den verschiedenen Stationen oder was hat dich dazu getrieben, immer wieder so eine komplette Richtungsänderung anzugehen?
Das war überhaupt nicht geplant. Ich glaube, damit fängt es erstmal an, dass ganz vieles in meinem Leben ist mir passiert, glücklicherweise. Mhm. Dass ich eine Schlagerkarriere mit meinem Vater zusammen machen würde, war überhaupt nicht geplant. Das hat Spaß gemacht. Da war ich ein Teenie, ja. Also außer auf dem Schulhof, da kann man sich vorstellen, wie man so als Teenie ankommt, wenn man Schlager singt. Da gab es Helene Fischer, by the way, gab es zwar aber noch nicht so in der Ausprägung. Das Schlager war alles andere als cool. Mhm. Aber das ist mir irgendwie passiert, auch dass ich irgendwie dann während der Schulzeit eben viel gesungen habe, dann in die Politik gegangen bin. Das ist passiert, weil ich mit 18 zum ersten Mal wählen durfte, wie alle von uns, und die Parteibücher aufgeschlagen habe, mir tatsächlich die Zeit genommen habe, mich mit den Parteien zu beschäftigen und einfach gemerkt habe, Moment mal, da ist total vieles in jedem Parteiprogramm, was ich irgendwie gut finde, aber auch ganz vieles, was ich schlecht finde. Und ich bin eigentlich, hätte ich bei allen was zu meckern. Und dann, ich bin halt Typ, nicht meckern, sondern machen. Mhm. Und habe dann gesagt, alles klar, dann gehe ich da jetzt mal mit rein. Und dann haben die was ganz Schlaues gemacht, nämlich mich ganz schnell in Verantwortung zu schicken und mir ein Mandat zu geben. So, und so bin ich erstmal hängen geblieben. Mit der Personalberatung war es ähnlich. Ich habe Jura studiert und habe ehrlicherweise, also auch da ist das entstanden, weil irgendwann mal der Intendant des NDRs zu meinem Vater gesagt hat, was, ihre Tochter muss doch, die hat doch Grips, die muss doch was Vernünftiges machen, die kann doch nicht nur so Singerei machen. Muss man sagen, Intendant vom NDR, der da sein Geld hauptsächlich damit verdient, dass er entertaining sein muss oder sein Sender. So ist das dann so entstanden, dass ich dass mein Vater zu mir gekommen ist und gesagt hat, naja gut, wenn so ein NDR-Intendant das sagt, vielleicht sollten wir uns darüber mal Gedanken machen, solltest du mal eine andere Richtung. So, auf jeden Fall wurde es Jura. Mhm. Ehrlicherweise so ein bisschen BWL war mir zu mathelastig, Psychologie wäre ich niemals reingekommen. Also ich habe ein ganz gutes Abi, aber ich glaube 1,1, also hatte ich weiß Gott nicht, ich glaube 1,5, 1,7, irgendwie sowas, Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ist doch erst 5 Jahre her.
Ja, 5,5 vielleicht. Und so kam ich zu Jura und merkte nach 2, 3 Semestern, scheiße, das ist überhaupt nicht meins. Also das ist nicht das, das ist mir viel zu theoretisch, viel zu trocken. Und ja, alle Juristen werden jetzt und Juristinnen werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, werden sagen, alles wird besser beim zweiten Examen. So lange wollte ich nicht mehr warten und wusste immer, okay, alles klar, ich muss das durchziehen. Das war mir auch klar, weil ich einen Abschluss brauche. Aber ich habe dann immer was parallel gemacht. So habe ich eben zum Singen und der parallel in Anführungszeichen die Schule gemacht, also eher andersrum, die Schule parallel das Singen. Dann habe ich studiert und parallel Politik gemacht. Dann habe ich die Politik irgendwann so in den Ausläufen, sage ich mal, da oder sogar schon ein bisschen früher kam meine erste Firma, 2010, meine Personalberatung dazu. Also ich habe ganz vieles parallel gemacht. Denn am Ende habe ich alles mehr oder minder 10 Jahre oder länger gemacht. Und das würde, ich bin heute 40, nicht ganz hinkommen, wenn ich doch erst seit 5,5 Jahren mein Abi habe.
Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf- und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Was erstmal richtig spannend klingt, ich durfte auch einige Sachen parallel machen und bin richtig auf die Schnauze gefallen, was mein Energielevel betrifft. Da werden wir auch später noch drüber sprechen, wie du es schaffst, trotz dieser sehr hohen Arbeitsbelastung dein Energielevel hochzuhalten. Lass uns jetzt mal, Katharina, auf das letzte Jahr kommen, das Jahr 2023. Du hast einen LinkedIn-Post geschrieben dazu, der sehr viral gegangen ist, wo du so nach dem Motto sagtest, gut, dass das Jahr vorbei ist. Mhm. Und hast angedeutet, dass du eine Reihe von Schicksalsschlägen persönlicher Natur hattest. Zum einen hast du geheiratet, was erstmal eine schöne Sache ist.
Das ist erstmal ein persönlicher, schöner Schicksalsschlag.
Genau, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Aber es wurde flankiert von einigen schlimmen Dingen, die für sich genommen schon sehr belastend wären, aber die sind in einer sehr hohen Frequenz gekommen. Und ich durfte gestern ein Gespräch führen mit dem Professor Busch, ein Neurobiologe, Neurowissenschaftler, Neurowissenschaftler und Psychologe. und haben auch über posttraumatisches Wachstum gesprochen. Also es gibt Menschen, die bleiben nach Traumata am Boden liegen, zerbrechen daran und andere wachsen daran. Und ein Kriterium, was den Unterschied ausmacht, ist eben Dosis und Frequenz. Und da musste ich sehr stark an dich jetzt denken, weil die Frequenz war für dich sehr, sehr hoch und damit ein hohes Risiko, dass man auch zerbrechen kann an solchen Themen. Deshalb, wenn es für dich okay ist, führ uns doch mal ein bisschen durch die Themen, die du im letzten Jahr erlebt hast. Und dann werden wir so ein bisschen auch diskutieren, was du daraus gelernt hast, wie du das für dich emotional managen konntest, um heute wieder mit zumindest äußerlich funkelnden Augen vor mir zu sitzen.
Ja, tatsächlich. Also heute, wir nehmen mal das Happy End vorweg, geht es mir wieder sehr gut. Aber letztes Jahr war wirklich sehr herausfordernd. Das fing tatsächlich wahrscheinlich schon an Ende 2022, als ich am 23.12., also es ist immer vor Weihnachten, glaube ich, wenn das Jahr zu Ende geht und so, da kochen Dinge in mir hoch. Und da habe ich gemerkt, habe ich meinen Laptop morgens aufgeklappt, habe angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe, es geht gar nichts mehr. Ich bin auf Null, ich bin unter Null, habe meinen Laptop wieder zugeklappt. Das waren Gott sei Dank jetzt keine wichtigen Dinge mehr, einen Tag vor Weihnachten natürlich. So, habe meinen Laptop wieder zugeklappt und hatte das Glück, dass ich dann 8 Tage frei hatte, um mir mal Gedanken zu machen, was passiert da eigentlich gerade. Denn zu dem Zeitpunkt habe ich noch meine Personalberatung als Geschäftsführerin geführt, war das Frontgesicht nach außen. Auch wenn ich ein ganz tolles Team hatte, die die Aufträge gecovert haben, war ich immer auch das Sales-Gesicht nach außen. Das heißt, auch ein großer Druck. Parallel habe ich Strive aufgebaut. Und Strive hat am Ende sogar fast besser oder schneller besser funktioniert, als ich und auch alle meine InvestorInnen und auch wahrscheinlich das Team das am Anfang gedacht haben. Weil der Markt einfach uns gezeigt hat, okay, das, was wir sehen, nämlich dass so ein Heft gefehlt hat, dass so eine Mission gefehlt hat, Frauen in der Wirtschaft sichtbar zu machen, dass das auch Gott sei Dank eine ganze Menge andere Menschen so sehen. Und so dachte ich eine ganz lange Zeit, ich kriege das gut hin, weil ja operativ D-Level, also meine Personalberatung, dieses Team managed. Ja. Und habe gemerkt, nee, es ist halt nicht nur die reelle Arbeitsbelastung im Sinne der Stunden, sondern es ist vor allen Dingen der mentale Druck, der Mental Load, der bei mir die Erschöpfung hervorgerufen hat, der dazu geführt hat, dass ich heulend vorm PC saß und einfach gar nicht mehr wusste eigentlich, warum heule ich eigentlich gerade, sondern vor lauter Erschöpfung. Und da bin ich ganz stark, ich bin ein sehr energetischer Mensch, ich bringe eher, ich sage immer, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen Obelix-mäßig eher in einen kleinen Energietopf gefallen als Baby. Und die war weg. Also jetzt nicht so im Sinne von, ich konnte morgens nicht mehr aufstehen, aber ich hatte zu ganz vielen Dingen keine Lust mehr. Und das sind ja ganz viele Anzeichen, die in Richtung Burnout oder Depressionen, in Richtung Überlastungssituationen weisen. Und mein Körper ist sehr gnädig mit mir, weil er sehr, 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 sehr offen und gut mit mir spricht. Also er gibt mir alle Warnhinweise. Und B, er verzeiht mir ab und zu auch mal, wenn ich erst nach einem anderthalbten Mal anklopfen zuhöre. Mhm. Mittlerweile höre ich sehr, 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 sehr doll auf alle Anzeichen meines Körpers, weil ich einfach gemerkt habe mittlerweile, dass wenn ich es nicht tue, kriege ich jedes Mal eine Quittung. Also wie gesagt, angefangen Ende 22, dann ging 23 erstmal gut los, nämlich mit der Entscheidung.
Darf ich da kurz reinfragen, was waren so die ersten Signale, also Lustlosigkeit, Weinen aus dem Nichts raus, was sind andere Signale, die du so spürst?
Genau, da war es tatsächlich hauptsächlich das, dass ich einfach gemerkt habe, dass all das, was mich ausmacht, ich bin ein Mensch, mein Glas ist immer halb voll. Mein Glas ist ehrlicherweise 2/3 voll. Ja? Da muss mir erstmal jemand beweisen, dass es nur halb leer ist. Ja? So. Und das war alles auf einmal weg. Also das heißt, eine Art von Wesensveränderung, die eingesetzt hat. Und da kam schon ganz viel Energie zurück, als ich dann über Weihnachten, Anfang Januar, die Entscheidung getroffen habe, okay, ich schließe mein erstes Baby. Was sich für mich so angefühlt hat, wie ich schneide mir einen Arm ab oder ich gebe mein Kind zur Adoption frei oder so. So könnte ich mir. Ich habe keine Kinder, von daher, und der Vergleich hinkt vielleicht, aber so kam es mir vor. Trotzdem war das die absolut richtige Entscheidung, die dann auch nicht nur schnell gefallen ist, sondern es war mir vollkommen klar, dass es nicht anders gehen wird. Weil meine Zukunft nicht mehr in der Personalberatung lag, das war mir klar, weil das habe ich 13 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Ich habe vom DAX-Konzern bis zum kleinen Startup irgendwie alle Formen von Unternehmen beraten, alle Positionen irgendwie mal besetzt. Deswegen war mir klar, Strive ist schon meine Zukunft und beides parallel werde ich nicht schaffen. Egal wie gut die Teams sind, die da drunter sind, auch die können mir den Mental Load nicht komplett nehmen.
War das eine Erkenntnis aus der Situation oder hattest du ursprünglich schon vor, beides auch langfristig parallel laufen zu lassen?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht nur das Gefühl, sondern den Vorsatz, dass ich das 2023 eher nochmal angegriffen wird, auch bei D-Level, weil der Markt war wir waren spezialisiert auf den ganzen Digitalbereich, wo 2021 total der ganze Markt explodiert investiert ist. Also da haben die Kundinnen und Kunden teilweise 3 Monate auf uns gewartet, um mit uns zu arbeiten. Das sah 22 schon ein bisschen anders aus und 23 war nochmal ein schwierigerer Markt. Und mir war so klar, ich müsste nochmal mehr reingehen, um das gleiche Ergebnis hervorzurufen. Und da war mir klar, das werde ich nicht mehr schaffen. Ja. Nochmal mehr draufgeben, das packe ich einfach nicht. Und deswegen war diese Entscheidung sehr schnell, also innerhalb von 2-3 Tagen da. Der Gedanke war, glaube ich, sogar schon am 23. da. Und ich habe mich aber lange nicht getraut, das mir selber auch zuzugestehen, weil einer meiner Glaubenssätze, wir wissen ja alle, wie toll diese Glaubenssätze im Positiven funktionieren können, aber auch im Negativen funktionieren, war immer, ich schaffe doch alles. Wenn nicht, ich wäre dann. Weil ich ja sonst im Leben auch immer alles geschafft habe. So, und dann fing es an, dann musste ich ja mir überlegen, wie fahre ich die Firma runter, eine Dienstleistung, ab wann nehme ich den letzten Auftrag an? Wann fange ich an, die Mitarbeitenden einzuweihen? Wann fange ich an, die zu kündigen? Ja? So, dann habe ich noch versucht, die Firma zu verkaufen, was nicht möglich war, ohne dass ich mich mitverkaufe. Ja. Und genau das wollte ich ja nicht. Das heißt, ich wäre gerne in so ein Advisory Board oder so dann mitgegangen. Das hat einfach nicht geklappt. Also auch die Geschichten muss man ja mal erzählen, dass man was versucht und es nicht klappt. Das war für mich total in Ordnung. Ich habe wirklich gutes Geld mit der Personalberatung verdient. Also von daher war eher so das erste halbe Jahr davon geprägt, zu managen, wie fahre ich die eine Firma runter, währenddessen ich die andere skaliere, hochfahre. Ja. Super spannend, das hat mir auch eher wieder Kraft gegeben, weil es Klarheit hatte.
Und Ressourcen eher freigesetzt
genau.
hat.
Genau, und es war klar, das ist endlich und ich hatte einen Plan und bis dahin und ich wusste, wann ich welche Kraft brauche. Ich konnte also wie eine Sportlerin mich darauf konditionieren.
Ja.
Ich konnte Pausen einlegen, auch das habe ich gelernt, dass auch zu einem guten Trainingsplan Pausen gehören. So konnte ich das für mich gefühlt mein Mental Load eben managen. Und dann fing es schon im Juni an, dass meine Oma verstorben ist, was mit 94 Jahren, die ein seliges Leben hatte, die ist eingeschlafen, also auch ein seliger Tod und so. Alles in Ordnung, total fein, trotzdem trauert man. Meine Mutter hat seit Jahren einen chronischen Krebs, der im Juli oder August war klar, der ist wieder aufgeflammt, sie muss wieder in die Behandlung. Auch da weiß man ja nicht, wie das ausgeht. Das alles vor dem Hintergrund, dass wir 1,5 Monate später, Anfang September, geheiratet haben, mein Mann und ich. Und man dann ja auch nicht so richtig weiß, kann sie dann dabei sein und ne, oder ist sie in der Behandlung? Das ist was belastet. So, und dann das Ganze, wie gesagt, ich habe es so geschafft, dass zur Mitte des Jahres die Personalberatung runtergefahren war, nur noch Strive da waren. Und ich fühlte mich fast bestraft dafür, weil ich hatte irgendwie bis Mai alles genau getimt. Es ging alles auf. Der letzte Kandidat hat bei einem Kunden unterschrieben, ich glaube 2 Tage, nachdem die letzte Mitarbeiterin von Bord ist. Okay. Also es war wirklich eine absolute Punktlandung. Und dann kam eben im Juli der erste Schlag, dann kam im Juli der zweite Schlag, dann kam das Positiv-Highlight der Hochzeit. Meine Mutter war dabei, wir haben auf Sylt geheiratet, es war wunderschön.
Was ja aber auch Energie kostet in der Planung.
Absolut.
Und allem, so schön der Tag an sich ist, das darf man nicht unterschätzen, wie viel da auch notwendig ist vorher.
Genau, es ist alles am Ende, auch wenn es sich vielleicht nicht wie eine Belastung anfühlt, aber es ist alles Mental Load, was man mitzudenken hat. Dann waren September, Oktober, sind wie bei allen ziemlich heiß. Ja, alle kommen aus der Sommerpause zurück, man arbeitet viel und so weiter. Und dann ging es halt im November leider mit den Schicksalsschlägen weiter. Ich hatte gerade so das Gefühl von, nach diesen ganzen, ich fahre die Level runter, eine Oma gestorben, Mama Krebs und so weiter, bin ich gerade wieder so, dass der Kopf über Wasser ist. Und dann kam, mein Mann und ich sind über meinen Geburtstag, ich habe am 30. November Geburtstag, sind wir nach Sylt gefahren, also wir haben ein kleines Häuschen, wollten gerade auch die Hochzeit nochmal Revue passieren lassen und sind gerade, ich glaube, eine halbe Stunde auf der Insel, sitzen seit 5 Minuten im Restaurant, da kommt der Anruf bei meinem Mann auf dem Handy, dass sein Vater vollkommen out of nothing verstorben ist. Okay. Einfach auf dem Sofa, er muss einen Herzschlag, also wir haben keine Autopsie machen lassen, aber ein Herzschlag oder ein Hirnschlag gewesen sein, von heute auf morgen verstorben ist. So, das Ganze passierte an meinem Geburtstag, an meinem 40. Geburtstag. Ich wollte jetzt nicht groß feiern, aber den Tag, mein Geburtstag, gab es einfach quasi nicht. So, das heißt, auch jeder Anruf, der da kam, hat eigentlich eher genervt, als dass er Freude gemacht hat. Das ist auch was, woran man immer relativ schnell merkt, oh, okay, da bin ich, glaube ich, gerade sehr schon mal belastet auf jeden Fall. So, und dann, was wir nicht wussten, ist, dass ich bin natürlich viel mit eingestiegen in die Vorbereitung der Beerdigung und so weiter, wie man das als gute Ehepartnerin macht. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass mein Vater war schon lange, lange krank, hat darüber auch immer offen gesprochen. Er hat eine Unterform von ALS gehabt, wo der Körper eigentlich sich selber, eine Autoimmunkrankheit, wo der Körper sich selber angreift. Er konnte schon seit Jahren nicht mehr alleine, komplett alleine essen, sich alleine waschen, saß im Rollstuhl, brauchte einen Pfleger auch zuletzt. Und trotzdem ist dann 14 Tage später, am 14.12. mein Vater sehr plötzlich verstorben.
Okay.
Also plötzlich im Sinne von eine Krankheit seit Jahren habend, dann, es war dann irgendwann soweit. Dazu gehört, dass ich mit meinem Vater seit anderthalb Jahren vorher keinen Kontakt hatte. Wir waren sehr, sehr eng und der ist in Frieden für mich gegangen. Aber er ist eine sehr narzisstische Persönlichkeit. Und das habe ich deswegen auch, wo du das Thema Trauma angesprochen hast. Ich glaube witzigerweise, dass all das, was ich jetzt letztes Jahr erlebt habe, vielleicht höchstens eine Retraumatisierung war, aber keine Traumatisierung. Meine Traumata sind alle viel früher entstanden. Und ich sehe Narzissmus eher wie eine Krankheit. Deswegen konnte ich damit meinen Frieden schließen, dass mein Vater ist, wie er ist. Mhm. Nur wenn man anderthalb Jahre vorher keinen Kontakt hatte und dann vor dieser Wahl steht, fährt man jetzt nochmal in dieses Krankenhaus oder nicht? Die Wahl gab es zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht mehr, weil ich zu spät angerufen wurde. Also da war er schon verstorben. Das war in Ordnung, weil auch da hätte ich mich dafür entschieden, nicht hinzufahren. Weil sich das komisch angefühlt hätte. Also auch da ganz viel Klarheit zu haben, das hat mir immer ganz doll geholfen. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, von jemandem Abschied zu nehmen und um jemanden zu trauern, den du auf der einen Seite total liebst, mit dem du dein ganzes Leben verbracht hast und auf der anderen Seite, der auch ein bisschen fremd geworden ist. Mhm. Nicht nur in den letzten anderthalb Jahren, sondern ich glaube in den ganzen letzten, wahrscheinlich in dem letzten Jahrzehnt, in dem ich mich ganz viel mit mir beschäftigt habe. So, und das war was, wo ich schon wirklich merkte, okay, krass, da werden, also gar nicht so unbedingt körperlich, aber mental die Knie weich. Das ist schwierig, Richtung Jahresende. Ich habe dann fast alles abgesagt, was irgendwie abzusagen ging. Ich bin weiter in die Firma gegangen, habe das auch mit ein, zwei Mitarbeiterinnen ganz offen geteilt. Und genau die, die das alles wussten und auch wussten zum Beispiel, dass mein Mann wirklich noch mehr drunter gelitten hat, weil dieser Tod so plötzlich kam von seinem Vater, diese Mitarbeiterinnen kündigten mir dann. Und die sehr wichtig waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Wir waren 8 Leute bei Strive. Und jeder hat seine persönlichen Gründe dafür. Aber es war wirklich so, dass ich vor Weihnachten gesagt habe, du stehst hier aber nicht am Anfang Januar da mit einer Kündigung. Oder nein, nein, nein. Und es passierte genauso. Weil ich ganz klar gesagt habe, ich brauche jetzt mal 4 Wochen zur Stabilisierung. Einmal, wo ihr nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage legt, wo ihr ganz kurz seht, dass auch ich ein Mensch bin. Und das habe ich so anmoderiert. Und aufgrund dessen ist unter anderem auch eine Mitarbeiterin gegangen, weil sie gesagt hat, ich merke gerade, du wirst schwächer und ich kann nicht in noch mehr Verantwortung gehen, deswegen gehe ich.
Okay.
Und das ist ihr gutes Recht, um Gottes Willen, auf ihre mentale Gesundheit und auf ihre Gesundheit insgesamt zu achten. Und trotzdem fühlt sich das natürlich wie ein herber Schlag an und wie eine tierisch-menschliche Enttäuschung, auch wenn es ihr gutes Recht nochmal ist. Weil man denkt so, puh, wir reden die ganze Zeit in Deutschland darüber, dass wir irgendwie mehr auf die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Teams achten wollen und sollen. Und wenn ich mich dann hinstehe und mich nackig mache und sage, hey Leute, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich mal 4 Wochen brauche. Mhm. Und ich finde 4 Wochen immer noch relativ human, ehrlicherweise, dafür. So, das wurde mir nicht gegeben und deswegen war auch der Januar ehrlicherweise ein reiner Überlebenskampf. Und da habe ich mich einfach zweimal wirklich fast wie von meiner Firma verabschiedet, weil ich dachte so, okay, ich muss jetzt mich selber priorisieren und ich muss darauf gucken, was mir gut tut, weil das war bei mir, ich würde nicht sagen 5:12, sondern 11:12, das, und gar nicht so doll, ich habe ein bisschen meine eigene Definition von Burnout. Ich glaube nicht, dass das medizinisch haltbar ist.
Lass uns über deine Definition sprechen.
Genau, ich glaube, dass es Überlastungssituationen gibt und ich glaube, dass es Depressionen gibt. Und ich glaube, wenn beides zusammenkommt, dann entsteht ein Burnout.
Mhm.
Und aus dem kann man sich nicht so schnell wieder befreien. Ich glaube, ganz viele, die da draußen sogar teilweise von Ärztinnen und Ärzten mit einem Burnout diagnostiziert werden, sind in einer Überlastungssituation oder sind in einer Depression, aber sind vielleicht nicht in beidem. Das heißt, von Burnout zu sprechen an der Stelle tut, glaube ich, manchen Menschen, könnte ich mir vorstellen, eher weh. Also eine Luisa Della zum Beispiel, die bei uns als Coverwoman unter anderem auch ganz offen über ihren Burnout gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie die sich fühlt, habe ich mit ihr nicht drüber gesprochen, wenn jemand, der mal 3-4 Wochen eine Pause braucht, hart gesagt, von einem Burnout spricht.
Mhm.
Denn eine Situation wie bei ihr, dass du, oder auch vielleicht, ich hatte Burnout-Ansätze, ne? Also vollkommen klar, mit weinend vor einem Laptop zu sitzen, ohne zu wissen, was los ist. Und dann kamen eben 2023 andere Symptome mit dazu, ein steifer Nacken, Schwindelgefühl. Nicht gut schlafen können, das ist das Erste natürlich, ne? Weil Einschlafprobleme, weil man Kopfkino hat, zwischendurch richtig aus dem Schlaf hochschrecken, weil man irgendwas Komisches geträumt hat, was man ja manchmal gar nicht mitschneidet. Also da kam eine ganze Menge Symptome mit dazu, wo ich gemerkt habe, oh krass, ich will nicht die Nächste sein, die den Burnout verkündet. Und deswegen muss ich jetzt auf mich hören, jetzt auf mich achten, weil ich wirklich sowas gemerkt habe, wie ich liege morgens im Bett, gucke mir die ersten Mails an. Das ist für mich tatsächlich eher immer entspannt gewesen, entspannt in den Tag zu starten und nicht sofort aufstehen und los und zack und innerhalb von 10 Minuten und dann bist du im Büro und der Wahnsinn geht los, sondern langsam in den Tag zu und mal in Ruhe durch die Mails zu scrollen, ein bisschen Social Media zu gucken. Mhm. Und alles, was ich gelesen habe als Mail oder so, was nur den Hauch von Stress auslösen konnte, hat bei mir dazu geführt, dass ich im Liegen, ohne mich zu bewegen, einen steifen Nacken kriegte. Und das war für mich das finale Signal, dass ich gesagt habe, alles klar, lieber Körper, ich habe verstanden, ich habe dich beim letzten Mal nicht gehört, mhm. Ich höre dich jetzt und ich muss jetzt was tun. Und dann habe ich angefangen, aus meinem Kalender einfach alles rauszustreichen, was irgendwie ging. Bin eben in die Firma, habe gesagt, hey Leute, ich brauche jetzt mal 4 Wochen. Mhm. Habe dadurch ja, wie gesagt, eher noch einen Schlag wieder on top bekommen, weil wie gesagt, 2 Tage später, nachdem ich das gesagt habe, hat die nächste gekündigt. Mhm. Mit dem Argument. Hm. Nicht, dass irgendwas nicht laufen würde, sondern dass es einfach noch mehr Verantwortung geht nicht. Und so habe ich eben gemerkt, irgendwie, ne, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann bin ich die Nächste, die bei Social Media sagt, ich bin da mal für 3 bis 6 Monate raus. Und ich habe einen sehr guten Coach, der mir gesagt hat, Frau Wolf, Sie haben jetzt die Option, es ist 11:45, Sie haben jetzt die Option, entweder Sie fahren jetzt die nächsten Wochen echt runter, Sie müssen nicht auf Null gehen und so, ne, das ist alles gut, aber Sie müssen etwas tun. Oder Sie können das wahrscheinlich auch noch über die nächsten 3 bis 6 Monate, vielleicht sogar, Sie sind ein ziemlich toughes Persönchen, können Sie es vielleicht sogar noch über 12 Monaten strecken mit vielleicht einem Schlafmittel oder Alkoholkonsum und keine Ahnung, ne, so was man dann ja häufig macht, Alkohol, um zu entspannen.
Runterkommen.
Genau, zum Kopfkino auszuschalten, mal irgendwie, also Schlaftabletten habe ich Gott sei Dank nie genommen, aber ich kann mir diese Spirale sehr gut vorstellen.
Absolut.
In die man da kommen kann.
Und so. Sie ist nur menschlich.
Und sie ist nur menschlich. Ganz ja. Genau. So, also mit Schlaftabletten, wie gesagt, da habe ich zu viel Angst vor, aber so ein bisschen Melatonin-Spray habe ich zum Beispiel genommen. Und in so einen Kreislauf reinzukommen, kann natürlich auch, also kann nicht nur, wird gefährlich sein, weil man ja Symptome unterdrückt. Wir würden ja auch bei einer Grippe, bleiben wir ja auch vielleicht zu Hause oder nehmen Antibiotikum oder was auch immer, je nachdem, wie schlimm es ist und gehen nicht weiter in die Firma und tun so, als hätten wir keine Schniefnase oder unterdrücken den Husten oder so.
Du hast jetzt gesagt, du hast alle Termine oder die möglichen Termine abgesagt und hast die Bremse getreten. Wie sah das konkret aus im Sinn von mentaler Arbeit? Ein Coach hast du gerade angesprochen. Also du warst offensichtlich noch selbst handlungsfähig, um diese Situation zu managen. Wie sah dein Tag konkret aus in diesen Wochen?
Also das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir gestattet, ohne Wecker aufzustehen. Mhm. Dass ich gesagt habe, ich bin keine Person, die vom natürlichen Schlafrhythmus her bis um 10 oder 11 schläft. Das heißt, ich habe jeden Termin erst ab 10 gemacht. Denn ich wusste, dann kann ich entspannt, ob ich um 7 oder um 8 oder um 9 aufwache. Ich schaffe den Termin um 10. Das hat mir ganz viel Entspannung am Abend gegeben. Nicht dieses Gefühl von, ich muss jetzt schlafen, weil ich brauche diesen Schlaf, sonst überlebe ich den nächsten Tag nicht. Das führt jetzt wieder zu Stress und so weiter. Dir brauche ich das nicht erklären. So, das ist das Erste. Also nur Termine ab 10 und ohne Wecker aufstehen. Mhm. Dann habe ich alles radikal aus meinem Kalender geschmissen, was mich total stresst. Mhm. Und da habe ich einen ganz tollen Coach, wie gesagt, an meiner Seite gehabt, der ehrlich gesagt hat, naja, Frau Wolf, na klar, wahrscheinlich machen Sie das besser, als wenn Sie das einer Mitarbeiterin geben, weil Sie erfahrener sind und so weiter. Und genau das müssen Sie jetzt als Investment in sich selber sehen, dass Sie damit klarkommen, dass in den nächsten Monaten vielleicht ein bisschen weniger Umsatz kommen wird, weil Sie Dinge abgeben müssen, die Sie sonst vielleicht selber gemacht hätten.
Ja.
So, das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe ein paar Kundengespräche oder so, wo ich gemerkt habe, so, da ist Druck im Sinne von das Closing brauchen wir. Auch wenn ich wusste, dass es total schwierig ist, das loszulassen, musste ich es loslassen, weil ich diesen Stress reduzieren musste. Ich bin früher aus dem Büro gegangen, ich bin überhaupt nur noch seltener ins Büro gegangen. Ich bin normalerweise so 4 Tage im Büro, da war ich eher nur 2. Also im Januar und Februar war ich eher nur so 2 Tage im Büro. Ich habe mehr Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Ich habe mir überhaupt erstmal aufgeschrieben, was macht mir denn Spaß? Denn mir ist aufgefallen, dass ich auch bei Strive so ein bisschen meinen Kompass verloren habe. Bei Strive hatte ich irgendwann nur noch Dinge auf dem Tisch, die kein anderer machen wollte.
Was ja typisch für einen Chef, die Chefin ist, weil wenn es gelöst wird auf anderen Hierarchieebenen, dann kommt es gar nicht bei dir an.
Ja, oder sowas wie, wir waren ein ganz kleines Team damals, wie gesagt, noch 8 Leute. Wenn jemand ausgefallen ist für den Kundensupport zum Beispiel, dann habe ich mich lieber hingesetzt und die Kundinnen und Kundenmails geschrieben, anstatt das jemandem anders aufzubürden, weil ich Angst hatte, dann kündige ich die nächste und dann habe ich noch mehr auf dem Tisch. Mhm. aus diesem Rhythmus erstmal rauszukommen und zu sagen, nein, es macht gerade keinen Sinn, dass ich jede einzelne Kündigung, die wir reinbekommen oder so, selber beantworte. Auch das löst ja, by the way, Stress aus. So, und habe einfach gesagt, nein, ich muss jetzt, und das war eben diese Ansage, für die nächsten 4 Wochen muss ich euch einmal mehr belasten, anstatt das wieder auf meinen Tisch zu legen. Mhm. So, und dann habe ich mich darum gekümmert, was bringt mir eigentlich Privatspaß? Ja? Ich bin an einem Morgens, weiß ich noch, an einem Dienstag, das kannte ich nicht, habe ich mittags erst den ersten Termin gehabt, dann bin ich einfach, also ich wohne in Harvestude in Hamburg, bin dann einfach nach Eppendorf reingelaufen und habe auf dem Weg vergessen, was ich dann eigentlich, wollte mir nur einen Kaffee holen und habe auf dem Weg vergessen, was wollte ich dann eigentlich?
Verrückt, oder?
Verrückt. Ich hatte gar kein Ziel in dem Sinne, ja, sondern wollte einfach nur ein bisschen durch die Gegend bummeln, ein bisschen spazieren und auf dem Weg mir einen Kaffee holen. Mhm. So, und da habe ich erstmal gemerkt, wie ich wieder so ein bisschen irgendwie zu mir selber, zu meinen, ich habe meinen Körper, noch viel mehr auf meinen Körper gehört. So, was sendest du mir eigentlich gerade? Hast du Hunger? Hast du Durst? Hast du die Basics, wirklich, ne? Brauchst du vielleicht Schlaf? Brauchst du vielleicht auch keinen Schlaf? Ich habe mir keinen Stress mehr gemacht mit ins Bett gehen. War ich erst um 1 müde? War ich um 1 müde? Ja, dann bin ich um 1 ins Bett gegangen. War ich um 9 müde? Bin ich um 9 ins Bett gegangen. Und dann bin ich halt um 3 wieder wach gewesen. Das ist okay. 6 Stunden Schlaf ist in Ordnung.
Ja.
Also, nicht geil, aber in Ordnung. So, also von daher ganz viel erstmal Bewusstsein für mich selber, um dann immer noch trotzdem Termine, und das habe ich mir auch gesagt, die Termine, die für mein Unternehmen überlebenswichtig sind, das war zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Recruiting.
Ja.
Die habe ich alle gemacht. Auch wenn jetzt das nächste Bewerbungsgespräch, ich habe mich nicht immer so gefühlt wie, hi, wir sind Strive, hast du nicht Bock zu uns zu kommen? Mhm. Habe ich mich natürlich nicht immer nachgefühlt, aber ich wusste, das ist überlebenswichtig. Und das hat dadurch irgendwie, ich weiß nicht, ob mein Kopf das anders verarbeitet oder so, hat mir ein bisschen Druck genommen.
Mhm.
Und ich hatte auch ganz viele im Team, muss man auch sagen, gerade die, die neu gekommen sind. Also meine Dienstälteste gerade, also mein Mann arbeitet bei uns, der ist seit 2 Jahren mit drin, und meine danach kommende quasi Dienstälteste hat am 19.12. bei uns angefangen. Also das heißt, man kann sich vorstellen, ich sitze da jetzt gerade mit 13 Leuten, das sind wir jetzt, mit 13 Menschen, die alle uneingearbeitet sind. Auch das kann unheimlich viel Druck machen oder wie eine Chance aussehen, ich baue nochmal eine neue Firma. Und die Leute, die da jetzt drin sind, die haben für mich total überraschend reagiert, nämlich die kannten mich fast noch gar nicht, haben erlebt, dass sich jemand hinstellt und das, was sie sich eigentlich wünschen, tut, nämlich ehrlich ist, und sind so in die Bresche für mich gesprungen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich, also habe ich 3-mal am Tag ungefähr geheult, einfach nur, weil ich so berührt war. Wie Menschen, die mich nicht seit 3-4 Jahren begleiten, sondern vielleicht seit 1 Monat, seit 2 Monaten, wie die gerade Gas geben, um zu covern, was ich gerade nicht kann.
Mhm.
Und das war was, das hat mir wieder ganz viel, also so doll auch die ein oder andere menschliche Verletzung war, das hat mir wieder ganz viel Kraft gegeben, auch Menschen zu vertrauen und nicht müde zu werden, ehrlich zu sein, sich nackig zu machen, die Hosen runterzulassen. Lassen, wenn es einem nicht gut geht.
Ja. Puh, eine ganze Menge Stoff, aber wenn ich jetzt die letzten Minuten mal zusammenfasse, was ich so schön finde, und ich sehe es auch in meinem Job immer wieder, früh genug reagiert, reichen noch Dinge, die sehr banal und sehr einfach sind. Du hast jetzt nichts davon, war Hokuspokus oder Zauberei. Es war ein bisschen besser auf die natürlichen Symptome, auf den Körper hören. Es war Termine rausnehmen. Es war in der Natur spazieren gehen und sowas. Und es zeigt, wenn man noch an dem richtigen Punkt reagiert, dann kann man den Weg aufs richtige Gleis auch wieder mit eigenen Mitteln kriegen. Und falls Menschen hier zuhören und die genau an diesem Punkt sind oder vielleicht ein bisschen weiter, nehmt euren Mut zusammen und reagiert an dem Punkt, weil wenn man erst gegen diese berühmte Wand gefahren ist, dann reichen diese Dinge nicht mehr, die du dargestellt hast. Dann müssen härtere Geschütze aufgefahren werden mit externem Support. Die Dinge werden komplexer. Aber in der menschlichen Natur liegt auch, und deshalb groß Kompliment, wie du es gemanagt hast, dass wir typischerweise uns erst verändern, wenn wir wirklich an der Schmerzgrenze angekommen sind. Also um 12. Und du hast um 11:45 reagiert. Und deshalb, das ist wirklich wunderschön und inspirierend zu hören, dass es eben auch funktionieren kann. Wenn du in diese Situation nochmal reinzoomst, weil das finde ich jetzt spannend, ich erlebe eben oft die Menschen, die eben nicht an dem Punkt so stark waren zu reagieren. Was hat dir in dem Moment geholfen, gegen all deine Treiber an Ehrgeiz, an Ambition, an was auch immer du sonst für Treiber hast, die dich in dieses ungesunde Verhalten getrieben haben? Wie konntest du die muten, stumm machen und dann Kurs korrigieren?
Ich weiß gar nicht, ob man in so einer Situation es überhaupt ganz alleine schafft. Das ist egal, ob das eine Freundin, ein Freund, der Ehepartner, whatever ist. Bei mir war es jetzt ein Coach, der in meinem Leben ein hohes Standing hat, also dem ich vertraue.
Mhm.
Klar, mit dem teile ich total intime Dinge, ja. Also dem im Idealfall vertraut man seinem Coach oder seiner Coach. Der ist sonst sehr fragend unterwegs. Der gibt der ist wenig übergriffig. Der sagt nicht, machen Sie es so und so oder so, sondern der bietet Optionen an, der lässt einen selber darauf kommen. Und der hat zu dem Punkt ganz klar gesagt, so Frau Wolf, Sie wissen, das ist nicht mein Stil, aber ich sage Ihnen jetzt, hier, da stehen Sie und Sie haben jetzt zwei Optionen und ich wäre dafür, wir gehen den Weg zwei zusammen, nämlich den, der ein bisschen Entlastung, bevor Sie komplett umkippen. Mhm. Oder ich glaube, das war sein Weg eins, whatever.
Ja.
Auf jeden Fall, und ich weiß gar nicht, ob ich das alleine geschafft hätte, ohne dass mir eine Respektsperson,
der sanft in den Allerwertesten getreten
genau,
hätte.
Die mir ganz klar aufzeigt, pass auf, mag ja sein, dass auch du dich für jemanden hältst, dem das nicht passiert, weil es dir noch nicht passiert ist und du ganz schön krasse Dinge in deinem Leben auch schon gestemmt hast, sowohl workload-mäßig als auch mental und so weiter. Aber irgendwann klappt ein System zusammen und der hat mir das sehr auch einfach von unserer Physis her erklärt, nicht nur die Psyche, sondern was da gerade passiert, dass mein System, mein vegetatives System tatsächlich gerade zusammenklappt, dass das die Anzeichen sind für den Shutdown.
Ja.
Und für mich ist Ratio immer, ich muss Dinge verstehen, dann kann ich sie umsetzen. Und das musste ich einmal, und wahrscheinlich ist da, das war für mich vielleicht wertvoller als ein Arzt oder eine Ärztin, die mir sagt, ja hier Burnout und keine Ahnung was, oder eine Psychologin oder ein Psychologe, sondern wirklich zu verstehen, diesen Zusammenhang zwischen Druck und was der Körper mir gerade signalisiert und auch die Signale meines Körpers zu hören und, ja. und zu werten.
Ja.
Ich hätte das nicht alleine geschafft. Und ich glaube, in meinem Umfeld, weil ich so ein Typus bin, für mich setzt man sich selten ein, weil ich bin ja schon so stark. Das passiert mir ganz häufig im Freundeskreis. Ich habe mich mal irgendwann mit einer Freundin gestritten vor zwei anderen und fühlte mich so unfair behandelt und habe die im Nachhinein gefragt, warum seid ihr nicht irgendwann mal eingeschritten? Was? Du bist Clarina. Bei dir schreitet man nicht ein. So. Das sind so Dinge, dass ich kann sehr gut um Hilfe bitten, aber von alleine kommen selten Menschen, die, also entweder sind sie sehr übergriffig, aber selten, dass sie so, dass sie sagen, hey, pass auf, ich nehme gerade Folgendes wahr bei dir oder so, weil die mir so viel zutrauen. Das ist ja ein ganz großes Kompliment.
Ja.
Ich werde das als großes
Wenn
Kompliment.
Wenn man nicht hilfsbedürftig rüberkommt, ist ja erstmal was Positives.
Aber alleine hätte ich es niemals geschafft.
Okay, wichtig. Was aber auch zur Wahrheit, glaube ich, in vielen Konstellationen gehört, dass Menschen im Umfeld das wahrnehmen. Und du hast gerade gesagt, bei dir muss deine Respektsperson notwendig sein, was ich auch sehr oft erlebe. Aber vielleicht können wir uns alle so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Ego ist oder was auch immer, ein bisschen an die Menschen auch halten, die es gut mit uns meinen. Die Familie, die Eltern, Partner, Partnerin. Und wenn die etwas beobachten, dass wir das vielleicht ein bisschen ernster nehmen, als wir es bisher tun.
Ja, und nicht so in Relation setzen. Also bei mir habe ich immer gemerkt, naja, wenn meine Mutter das sagt oder ne, so, wenn die und die Person das sagt, naja, die sind halt auch weniger belastbar als ich.
Ja,
das
genau.
ist wieder ein Glaubenssatz, der überhaupt nicht stimmt. Ja, die können das ja trotzdem wahrnehmen, dass ich in meiner Energie, in meinem Kosmos anders agiere, mich anders verhalte. Das hat erstmal überhaupt nichts mit denen zu tun. Und ich war immer ganz schnell im, naja, wenn die das sagen, bitte.
Ja. Erstmal bis hierhin freut es mich sehr, dass du, wie gesagt, heute wieder, du hast gesagt, es geht dir gut. Das geht nicht allen Menschen so, dass sie so eine Kurve kriegen können. In jeder Krise oder in jedem Rückschlag, oder nicht in jeder, aber oft ist ja so, dass in so einer Situation auch spezielle Fähigkeiten entstehen, Superpowers entstehen, um das managen zu können. Und wenn du jetzt mal auf diese Zeit guckst, was hast du in dieser Zeit für eine neue Fähigkeit, für eine Superkraft entwickelt, die dir jetzt dabei hilft, nicht wieder zurück in diese Situation zurückzufallen?
Ich weiß gar nicht, ob es eine ist, aber also auf jeden Fall eine gewisse Distanz. Also Klarheit und Distanz, wahrscheinlich ist es das. Ne? So dass ich hab nicht eine Superpower entwickelt. Ich glaube, ich habe die immer in mir getragen.
Wie heißt die?
Aber ja, ich glaube wirklich, eine emotionale Distanz entwickeln zu können. Also in Abgrenzung gehen zu können oder wie auch immer. Das war, also ich habe sehr viele Superpowers, würde ich sagen, im Beruflichen und so, die ich immer schon auch gesehen habe, die ich auch gefördert habe. Aber meine Firmen sind für mich wie Babys. Und für die würde ich im wahrsten Sinne des Wortes mein letztes Hemd und damit auch wahrscheinlich meine mentale Gesundheit geben. Und da eine Grenze, also mich selber manchmal vor meine Firma zu stellen, das war eine Superpower, die ich mir selber gar nicht zugestanden habe. Die aber, glaube ich, immer in mir gesteckt hat. Und es brauchte einen Moment, und jetzt werden vielleicht einige Eltern da draußen lachen. Ich sage schon, meine Firmen sind wie Babys für mich. Ich musste erst einen sehr engen Freund mit seinem Kind erleben, der ein sehr, sehr erfolgreicher Manager ist und ein viel besserer, also ich würde sagen, ich bin eine sehr gute Gründerin, aber eine relativ mittelmäßige Managerin. Der ist ein wahnsinnig guter Manager. Und der hat so emotional bei seinem Kind reagiert, ist es unter den Tisch gerutscht und hat dann gesagt, du kommst da wieder raus und ich zähle jetzt bis drei, eins, zwei. Und wir wissen alle, dass das Kind bei drei nicht rauskommt. So, und da habe ich mich wiedererkannt in der Firma, dass mich das so mitnimmt. Ja, er könnte ja auch entspannter regeln und dann ist das Kind halt unterm Tisch. So, ja. Das hat mir gezeigt, wenn einem was wichtig ist, scheinen selbst die Besten die emotionale Distanz nicht hinzukriegen. Ich muss leider ganz vieles bei anderen sehen und als Positiv- oder Negativbeispiel auf mich übersetzen. So lerne ich. Mhm. Und deswegen glaube ich, diese in verschiedenen Situationen und auch aus verschiedenen Situationen zu übertragen, dass ich eine emotionale Distanz aufbauen muss zu einer Fürsorgepflicht für meine Mutter, die Krebs hat, zu meiner Firma, für die ich verantwortlich bin, aber auch mal Freundinnen oder Freunden in einer Phase, in der es mir nicht gut geht, zu sagen, nein, ich kann gerade nichts für dich tun, weil ich brauche meine Kraft leider gerade vollkommen für mich selber. Mhm. Ja? Auch das gab es bei mir nie. Ich war immer diejenige, die man anruft, wenn man Hilfe braucht. Und ich war stolz drauf. Mhm. Und dann zu sagen, so gerne ich würde, aber, und ich habe so ein kleines Weltretter-Syndrom, ja, mhm, so gerne ich würde, ich kann gerade nicht. Nein sagen ist mir nie schwer gefallen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Eine Abgrenzung, eine emotionale Abgrenzung, anscheinend doch sehr stark. Deswegen, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es eine Superpower ist, aber das ist das, was ich entwickelt habe in dieser Zeit, was mir den Druck genommen hat und mir Freiheit gegeben hat.
Mhm. Und wie kultivierst du das im Alltag? Ich sag mal, du hast gesagt, du bist jetzt 40 Jahre alt. Wenn etwas über Jahre und Jahrzehnte im Nervensystem verankert ist, dann besteht ja auch immer die Gefahr, dass man, wenn der Stress ein bisschen nachlässt oder auch zunimmt, dass man wieder zurück in alte Muster fällt. Also wie stellst du für dich sicher, dass du diese emotionale Abgrenzung tatsächlich auch im Alltag lebst?
Also das ist für mich eher ein Denkmuster, was ich umstellen musste in dem Moment, wo ich es einmal begriffen hatte und verinnerlicht hatte, funktioniert es jetzt. Das heißt aber nicht, dass nicht ganz viele Dinge, die das auslöst, also die Symptome, die gleichen sind, wie zum Beispiel, dass ich doch wieder mit Wecker aufstehe und ne, so. Ich finde es gut, dass ich wieder mit Wecker aufstehen kann, sonst hätte ich meinen Flug hierher zum Beispiel verpasst. aber es ist dieses Experiment, das gewagt zu haben und immer wieder Experimente einzubauen, eigentlich neugierig zu sein darauf, wieder zu lernen über mich selber in diesem Falle. Ja? Diese Erfahrung, wie gesagt, einmal nach Eppendorf reinzuschlendern und gar nicht mehr zu wissen, warum geht man da eigentlich hin. Das war life-changing für mich. Und solche Dinge probiere ich immer wieder aus, dass ich einen ganzen Tag mir gar nichts vornehme und gar nicht weiß, ich weiß manchmal nichts mit mir anzufangen. Ja? Mir ist langweilig, diese Langeweile auszuhalten. Ich bin zum Beispiel in dieser ganzen Phase, in den ganzen letzten Jahren, dadurch, dass ich auch für Strive so viel lese, ich bin nicht mehr gut darin, Bücher zu lesen. Und dann aber wieder zu sagen, und ich setze mir jetzt hin, 10 Minuten lese ich, ja? Und dann mache ich irgendwas anderes und dann lese ich nochmal, um mich wieder ranzuführen. Experimente machen, Experimente mit mir selber, um zu gucken, was tut mir gut, was nicht. Dafür, und wie gesagt, ich habe zum Beispiel jetzt, übermorgen ist eine ganz tolle Party von der Mopo, von der Hamburger Morgenpost, die ein lieber Freund von mir herausgibt. Da habe ich jetzt schon, und der kennt nur meine Situation, habe ich auch gesagt, Arist, ich werde es nicht packen, weil ich 2 Tage in München bin und ich merke gerade, der Energie Haushalt, das merke ich jetzt schon und das ist einfach die Erkenntnis, ist glaube ich früher, merke ich jetzt schon, wenn ich Donnerstag zu dir auf die Party gehe, weiß ich, mein Wochenende wird liegen enden, ja. So, dass ich einfach kaputt bin und deswegen fange ich an, frühzeitiger Dinge abzusagen. Also das Learning, das kann ich sagen, das ist da. Mit der emotionalen Abgrenzung, da kann ich immer wieder nur, wenn ich merke, es toucht mich etwas emotional, aus dem Kopfkino, einfach was anderes machen. Raus aus dem Kopfkino. Ja? Mhm. Ich habe das ganz häufig, wenn ich einschlafe zum Beispiel. Und dann wirklich zu sagen, alles klar, nicht jetzt irgendwie zum Handy greifen und eine Serie gucken, sondern als Schäfchen zählen hat bei mir selten funktioniert, aber wirklich einfach sich, dann nehme ich mir andere Themen vor. Ich habe eine Themenliste, so 3-4 Themen, wo ich dann einfach sage, alles klar, ich plane jetzt meinen nächsten Urlaub. Mhm. Oder also die mich einfach mental wegbringen. Ja, so. Ja. Und so sind einfach verschiedene Dinge, die ich immer wieder ausprobiere und verschiedene Dinge, die sich bewährt haben, die ich eingebaut habe, richtig als Tool. Mhm. Wenn ich im Büro emotional werde, im Sinne von mich regt was auf, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle, dann denke ich immer als Erstes sowieso, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir bringen ein Heft raus, was vielleicht nicht 100% verkauft ist. Gehen wir deswegen unter? Nein.
Dann Worst Case entkräften.
Genau, genau. Und einfach wirklich dann manchmal hinsetzen und atmen. Ja. Einfach kurz mal 30 Sekunden. Ich bin leider immer noch nicht so gut im Meditieren, aber ich nenne ihn immer Bodyscan. Ja? Einmal zu gucken, meine Füße stehen auf dem Boden, ich spüre meine Waden, ich spüre meine Kniekehle. Jetzt spüre ich vielleicht meine Hände auf meinem Oberschenkel oder so, ne? So ein Bodyscan zu machen. Das ist für mich fällt mir leichter, weil ich
jetzt haben wir eine geführte Meditation von Katharina Wolf im Podcast. Wunderbar.
So, ne, das sind so Dinge, die ich ausprobiert habe und die sich dann rentiert haben und die ich einbaue. Richtig, ja. Wie Tools, wie Pausen.
Ja, absolut. Zwei Ergänzungen dazu. Wenn man Kopfkino hat, helfen verschiedene Dinge. Das eine ist mit Händen etwas tun. Mhm. Tun hilft gegen Grübeln. Wir sind Menschen, die haptisch sind, die Dinge machen wollen. Das heißt, die banalsten Dinge, einfach etwas mit Händen tun, führt dazu, dass wir eine andere Gehirnregion aktivieren müssen als die Grübelregion.
Macht
also
Sinn.
Das hilft. Und das zweite ist, weil viele Menschen Einschlafprobleme haben und das Kopfkino dann losgeht. Deshalb hier noch eine kurze Ergänzung. Ich würde sagen, die meisten Menschen verbringen den ganzen Tag damit, nur zu empfangen, Informationen zu empfangen. Es kann das viel zitierte Social Media Handy sein, können aber auch andere Dinge sein. Wenn man durch den Baumarkt am Wochenende läuft, so viele Produkte, die man scannen muss. Das heißt, das Nervensystem ist die ganze Zeit auf Empfangsmodus, auf Entscheidungsmodus. Relevant, nicht relevant, etc. So, wann ist für die meisten Menschen der erste Zeitpunkt, wenn wir von Empfangen auf Verarbeitung gehen? So, wenn wir den Kopf aufs Kopfkissen legen, das Licht ausgeht. Mhm. So, und dann wundern wir uns, warum das alles mal verarbeitet werden muss. Das ist ganz normal, das ist keine Krankheit, das ist auch nicht überhöhter Stress. Man kann das entkräften, wenn man auch mal sonst tagsüber vor dem ins Bett gehen, sich einfach mal eine Denkzeit einbringt. Man setzt sich auf einen Stuhl, den man vielleicht sonst nicht besonders häufig nutzt, kann den zum Grübelstuhl oder zum Denkstuhl umfunktionieren und dann muss man gar nicht meditieren, sondern einfach mal nichts tun. Und dann die Gedanken, die Emotionen, die im Tag, vielleicht kommt nochmal eine Aufregung, weil etwas im Job nicht richtig funktioniert hat oder der Ärger über einen Kommentar von jemandem, den man zur Seite geschoben hat, weil entweder es kommt vorm Einschlafen oder man wird nachts um 3 Uhr wach, weil im Unterbewusstsein es eben doch arbeitet und in einem Traum, in einem intensiven oder wie auch immer hochpoppt. Das heißt nicht immer, dass die 100% Lösung ist, aber einfach sich mal ein paar Minuten zu nehmen, 3, 4, 5 Minuten reichen, tagsüber nichts zu tun. Ich empfehle meinen KlientInnen immer, sich vor eine weiße Wand zu setzen. Das ist wirklich die schwerste Übung. Keinen visuellen Reiz zu haben, keinen Podcast zu hören, gar nichts. Nur auf Verarbeitung.
Und das muss man erstmal aushalten.
Das muss man aushalten.
Weil das ist zum Beispiel auch eins meiner Anzeichen gewesen, dass ich habe irgendwann mal die Zeit nach 2,5 Minuten. Und ich fand das schon erlebbar. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr einfach still. Also ich habe immer gesagt, wenn ich vom Büro nach Hause komme, fahre ich mit dem Auto in die Garage und bleib da nochmal 5 Minuten sitzen, um erstmal runterzufahren, um den Tag einmal kurz runter oder gehen lassen zu können, bevor ich nach Hause gehe. Und ich konnte es nicht. Ja. Ich habe maximal 2,5 Minuten durchgehalten und dann wurde ich so kribbelig und so wütend.
Es ist kalter Entzug.
Genau.
So. In meinen schlimmsten Zeiten war es so, dass mir der Fernseher nicht ausgereicht hat. Ich musste noch ein iPad auf dem Schoß haben, Device, genau, weil der Fernseher zu langsam war. Ja. Und das ist verrückt. Aber wenn man sich da wiederfindet, dann ist meine Empfehlung, das nicht immer weiter zu füttern, dieses Monster, sondern auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es schwierig ist. Eine weitere Übung wäre, sich mal so eine digitale Uhr zu nehmen und einfach dem Sekundenzeiger dabei zu beobachten, wie er eine Runde geht, eine zweite Runde geht. Ja. Und nicht mit dem Marathon anfangen, 1 Minute und dann auf 1,5 Minuten gehen, aber unser Nervensystem dankt es uns sehr, auch wenn wir uns unproduktiv in dem Fall fühlen, aber es ist eine andere Art von Produktivität.
Und eine Sache, die noch total bei mir geholfen hat und das ist die Sache, die mir wahrscheinlich am schwersten gefallen ist, ist fast komplett Social Media runterzufahren. Mhm. Und zwar gar nicht immer unbedingt im Konsum, ich kann das ganz gut, also nur weil jetzt irgendwie, weil ich von dir irgendwas bei Instagram sehe oder so, das triggert mich nicht so doll. Also ich habe jetzt weniger diese Momente, dass ich denke, warum ist die jetzt da? Oh Gott, ich könnte da auch sein oder so. Mhm. Das habe ich jetzt weniger, aber selber Content zu produzieren hat mir wahnsinnig viel Druck gemacht. Ja. Und so habe ich das wirklich nur noch, wenn jetzt eine neue Strive im Januar rausgekommen ist, also am Veröffentlichungstag zum Beispiel habe ich was gepostet oder so, aber das, was ich so viel gemacht habe bei LinkedIn, nämlich ganz viel aus meinem Leben einfach auch zu teilen und zu zeigen, auch manche Dinge laufen gut, manche nicht so und so. Das habe ich erstmal eigentlich habe ich jetzt so vor 2 Wochen erst wieder richtig angefangen, wieder kontinuierlich 1-2 Mal die Woche was zu posten und mache mir damit jetzt aber auch nicht so einen Stress. Ja. Vorher habe ich immer gedacht, oh Gott, und der Algorithmus und der will doch, dass ich 2-mal die Woche. Scheiß auf den Algorithmus. Ja. So, geht es mir damit gut oder nicht, ist doch erstmal die entscheidende Frage, weil sonst schreibe ich in 3 Monaten gar keinen Post mehr.
Ja, ganz genau. So, ich würde nochmal gerne einen Schritt zurücktreten, jetzt wo wir den Teil verstanden haben und verstehen, was dich im ersten oder in der ersten Instanz in diese Situation gebracht hat. Du bist jemand, der mit sehr viel Leidenschaft seinen Job macht, dementsprechend auch wahrscheinlich sehr viele Stunden pro Woche, pro Monat, pro Jahr arbeitet, da vielleicht auch einen gewissen Stolz drauf hat, wie die meisten. Zumindest geht es mir auch so oder ging mir lange so. Und es gibt so eine These im Raum, die immer wieder mich stört, die heißt, Menschen, die angestellt sind und Stress haben, die sind Burnout gefährdet, weil die haben externen Druck. Aber wenn man etwas aus Leidenschaft, aus freiwillig macht, dann ist man gefeit vor Überlastung. So, und das, was du jetzt erzählt hast, belegt meine These, die heißt, Energie ist Energie. Und wenn man seine Energie verbraucht, ohne sie adäquat wieder zu regenerieren, egal aus welcher Motivation, natürlich gibt es Unterschiede, ob freiwillig oder nicht, ist nochmal eine andere Qualität. Was ich damit aber nur sagen möchte, ist, dass die Menschen, die in einer großen Leidenschaft nachkommen und das mit ungeheurem Einsatz verfolgen, trotzdem auch auf ihre Ressourcen achten dürfen. Meine Frage an dich, Katharina, ist, was bringt dich dazu, mit so viel Einsatz zu arbeiten? Wie gesagt, ich kann es gut verstehen, weil ich gehöre auch zu diesem Typ Mensch, aber was ist es bei dir, was dich so über an und über deine Grenzen hinausgehen lässt?
Das ist eigentlich der Grund, also meine große Energie, diese Schnelligkeit. Ich versuche mich immer, wenn ich im Podcast bin, ein bisschen zu maßregeln, wenn ich richtig loslege. Teilweise verstehen mich Leute nicht mehr, weil ich so schnell rede.
Okay.
Also, dieses ganze Tempo in mir, das ist ein kompletter Druck. Du musst dir einen Druckkessel vorstellen, der immer kurz vorm Überlaufen ist, so ungefähr. Und das ist, deswegen bin ich unter anderem auch zu diesem Coach gegangen, der heißt übrigens Dr. Steffen Elbert, also falls mal jemand, ist sehr teuer, Vorsicht, aber lohnt sich sehr. Der ist ehemaliger BCG-Partner und ehemaliger Egon Zehner-Partner, also Strategieberatung und Personalberatung. Ich habe nun auch eine Personalberatung gemacht, der hat mit Top-Notch-Leuten zusammengearbeitet und am Ende haben wir alle die gleichen Themen, nämlich verschiedene Traumata, die unser Leben, oder bei den meisten, also ich glaube fast jeder und jede, die erfolgreich sind, und jetzt, das ist, Vorsicht, eine unbelegte These, hat irgendwo ein Trauma erlebt.
Und darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil der Begriff Trauma, der wird unterschiedlich genutzt. Und viele Menschen würden jetzt sofort an die schlimmsten Formen von
Vergewaltigung, Kindsmisshandlung
etc. Davon sprechen wir jetzt in den meisten Fällen nicht. Aber die Definition, die wir hier verwenden, ist ein Ereignis, was das Nervensystem so nachhaltig verändert, dass es einen eben über Monate oder Jahre in seinem Verhalten und im Gefühlsleben beeinflussen kann. Genau. In dieser Definition Trauma.
Und das ist auch nicht immer punktuell, sondern kann schleichend und über Jahre.
Absolut.
Und die meisten Traumata passieren, glaube ich, in Kindheitstagen, weil es da ungefiltert und ungesteuert passiert. Und alles, glaube ich, das habe ich immer mal wissenschaftlich gelesen, was nach 12 oder 15 passiert, sind eher diese Event-Traumata im Sinne von, ich habe einen Autounfall oder eine Vergewaltigung oder einen Flugzeugabsturz, irgendjemand stirbt, whatever. Ja. So, und bei mir ist das einmal, ich habe erwähnt, ich habe einen sehr narzisstischen Vater, das habe ich so nie wahrgenommen früher.
Die das nicht kennen, kannst du es kurz erklären, narzisstischer Vater, wie äußert sich das?
Also es gibt verschiedene Formen von Narzissmus, aber erstmal in der ersten Linie eine ganz große Ich-Fixierung. Ja? Die sind gar nicht in der Lage, sich in jemand anders hineinzuversetzen, auch wenn sie es noch so doll wollen oder versuchen. Das ist wirklich, je nachdem wie doll der Narzissmus ausgeprägt ist, auch wirklich eher wie eine Krankheit, oder zumindest mag ich das wie eine Krankheit sehen, weil mein Vater ist kein böser Mensch gewesen. Aber der konnte das nicht anders. Und der hat das auch nicht begriffen. Es ist egal, wenn du vor allem, wenn du jemandem sagst, der farbenblind ist, hier ist grün. Und der sagt, schön, für mich ist es rot. Mhm. Ne? So. Der kann das nicht sehen, dass das grün ist. So. Und mein Vater konnte viele Dinge nicht verstehen, die ich ihm versucht habe zu erklären, auch über mich, über welche Bedürfnisse ich habe oder so. Ne? Das ist nicht, dass er diese Bedürfnisse nicht befriedigen wollte, sondern ich glaube, gar nicht konnte. Also wirklich von einer Ich-Fixierung im Sinne von, dass eigentlich jedes Gespräch über ihn geht oder er fast nichts macht, was nicht in seinem Interesse liegt. Ne? All diese Dinge. Und das ist, wenn du ein Kind bist, dann wirst du fast zum People-Pleaser, weil du die ganze Zeit überlegst und du kriegst auch von diesen Menschen nur Liebe, wenn du etwas Gutes für sie tust. Und ich habe zum Beispiel dass wir zusammen gesungen haben, das war etwas, was er wollte und was ich auch zu dem Zeitpunkt wollte oder vielleicht auch nur dachte, dass ich es wollte, das weiß ich vielleicht gar nicht so hundertprozentig, was aber mir auf jeden Fall viel gebracht hat, weil ich ganz eng mit ihm zusammen war, weil ich ganz viel Quality Time, wie auch immer. Ne?
Ja.
So. Und mein Vater hat mich halt immer für alles, was im Beruflichen passiert ist, belohnt und das Private spielte eigentlich nicht so eine Rolle. Ich war auch immer Mein Vater war leider auch sehr gut darin, mir immer zu verklickern, dass ich eigentlich 5 Kilo zu viel drauf habe. Mhm. Heute stört mich das nicht mehr. Als Jugendliche, und da war ich, by the way, viel schlanker als jetzt, war das furchtbar, weil wir standen vor der Kamera, wir wurden permanent beurteilt, ja, und die Kamera trägt eh nochmal 5 Kilo mehr drauf.
Die Presse, das tut es eine, genau. Aber wenn der Ganz Inner genau. Circle das macht, Ganz genau. Das ist natürlich...
Bei jedem Foto hat er sich so davor gestellt, dass am Ende seine Hand auf meinem Bauch lag, damit man meint, und solche Dinge, weißt ja. du, und das ist ja was, das hat er nicht böse, das hat er in guter Intention gemeint und trotzdem hat mich das verletzt. Unfassbar klein gemacht. Ja. Unfassbar klein gemacht. Ja. Und dafür sind sehr viele Glaubenssätze entstanden. Ich bin Einzelkind, bin ganz früh immer in Verantwortung gegangen. Mein Vater war so ein, ich nenne ihn mal so Quartalssäufer. Er hat mal eine Woche lang oder 2 Wochen lang quasi durchgesoffen und dann mal wieder 3 Monate gar nicht. In den 1-2 Wochen war der aber ein Totalausfall. Von Treppe runterfallen, über aus dem Haus rennen und ich bringe mich jetzt um und, ne, und alles Mögliche. Das prägt dich irrsinnig, ja, weil du auf einmal die ganze Zeit überlegst, was kann ich tun, damit es ihm besser geht. Und das ist etwas, was ich habe auf der einen Seite auch eine narzisstische Ader in mir, sonst hätte ich gar nicht überlebt unter so einem starken Narzissten. Also fast auch jede Frau, die mit einem Narzissten zusammen ist oder jeder Mann, der mit einer Narzisstin zusammen ist. In den seltensten Fällen ist da keine narzisstische Ader, weil die das gar nicht aushalten würden. Weil ein ganz gesunder Mensch mit einem ganz krassen Narzissten fast gar nicht zusammenleben kann. Mhm. Und so ähnlich ist es bei Kindern auch. Also wurde mir alles erklärt.
Ja,
ne?
Ja.
Also, macht Sinn. Und deswegen habe ich auch eine narzisstische Ader in mir, aber eben eine vorwärtsgewandte. Mhm. Ich. Das habe ich gelernt, das habe ich mir so abgeguckt. Und aber auch eine rückwärtsgewandte, nämlich du. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir irgendwas Gutes tun, damit du mich lieb hast, damit du mich siehst? Und das ist etwas, was mit Sicherheit die größte Traumatisierung wahrscheinlich so für mich ist, dass ich eigentlich immer darum kämpfen musste, dass ich mich immer beweisen musste, dass ich so und so ist dieser Drive. Würde okay. man jetzt im Positiven sagen, entstanden, mhm. dass ich immer überall immer die Erste, die Beste und keine Ahnung was sein wollte. Ich habe mit 36 oder mit 37 meinen Mann kennengelernt, also super spät. Und also ich bin im Privaten ganz häufig Spätzünderin. Mhm. Im Beruflichen nicht. Mhm. Und das hat Gründe.
Und das beobachten wir oft bei sogenannten High-Performern, wie immer man das auch definieren muss, dass Traumata aus der Kindheit zu bestimmten Skills führen, die dann im beruflichen Kontext einfach zu Erfolg führen. Ja. Oft ist es so, du hast People-Pleaser gerade genannt, dass die eine fantastische Empathie haben ja. und damit fantastische Sales-Leute sind, weil sie Menschen die Bedürfnisse aus den Augen genau. ablesen können und darauf dann die Angebote zuschneiden können, die Story etc. So, und spannend. Aber du warst stehen geblieben bei deinem Coach, BCG mhm. und Egon Zehnder, mhm. Der mit dir die Traumata quasi so genau. Bearbeitet hat.
Genau.
Und das ist der Grund, warum dein Arbeitspensum tatsächlich auch überdurchschnittlich ausgeprägt ist, typischerweise. Habe ich das so richtig mitgenommen?
Am Anfang, glaube ich, ne, war dieses sich beweisen wollen. Und eigentlich, ehrlicherweise wollte ich immer, und da ist jetzt auch viel gegangen durch den Tod meines Vaters, habe ich viel von diesem Gefühl einfach verloren. Das ist was, okay. was ich nicht wusste vorher. Mhm. Ne? Dass das einfach dagegen viele Dinge sind mir heute egal, die ich nicht bewusst entschieden habe, die mir egal sind. Und das, ich kann es mir nur so erklären, dass da viel gegangen ist. Früher habe ich auch nie gedacht, dass ich meinem Vater was beweisen will, sondern eher der Welt oder mir oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass da ganz viel daher rührte, dass ich einfach auch meinen Vater überholen wollte. Ich wollte mehr verdienen als er. Ich habe tatsächlich die etwas bessere Stimme als er. Dafür ist er der viel bessere Komponist gewesen und so. Ich bin in einem totalen Konkurrenzverhältnis zu meinem Vater gewesen. Und das kann man sich vorstellen, dass das nicht gesund ist, weil der hat ja 30 Jahre Vorsprung. Ja, so und ich habe am Anfang genau das gleiche Phänomen erlebt, was du gesagt hast, nämlich ich war stolz darauf, 80 Stunden Wochen zu haben, ja, meine Firma aufzubauen, parallel Politik zu machen, morgens um 7:30 im Büro zu sein und noch bis um 22:30 nachts irgendwie in irgendeinem Unterausschuss noch zu sitzen und keine Ahnung was. Das ist schon seit längerem wirklich nicht mehr. Also das mit den Stunden habe ich schon irgendwann runtergefahren. Ich bin schon seit Jahren, das hat Corona total bei mir gefördert, mhm. immer meistens so Freitagmittags schon ins Wochenende, mache lieber sonntags nochmal 2-3 Stunden, mhm. weil es eher meinem Tempo entspricht. Ne? Weil am Ende der Woche ist meine Braincapper runter, mhm. am Sonntag habe ich wieder Energie, habe ich aber trotzdem noch ein bisschen Zeit, mich wieder auszuruhen, bis der Montag beginnt und so. Also von daher, der Workload im Sinne der Arbeitsstunden, der ist bei mir gar nicht so hoch. Mhm. Aber das hier oben, der Kopf, den schaltet man ja nicht einfach aus. So, das ja. heißt, der arbeitet ja immer weiter. Und den muss ich eher kontrollieren als meine Arbeitsstunden.
Mhm, verstanden. Ich darf in meiner Arbeit auch öfter Menschen bei einem ähnlichen Prozess begleiten. Sprich, man ist unzufrieden mit irgendeinem Gefühl, was man hat, mit der Arbeitsbelastung, Burnout-Symptome etc. Und erkennt dann diese Treiber, die man hat, auf Traumata zurückzuführen oder andere Gründe. Und dann liegen die auf dem Tisch und man guckt da drauf und sagt, ja, die sind ungesund. So, und jetzt kommt ein großes Aber. Sie sind auch mein Antrieb, mein Garant für meinen Erfolg, wo ich heute stehen darf. Wir sprechen in der Psychologie von Secondary Gain, also ein Sekundärvorteil. Er ist zwar für meine Gesundheit schädlich, aber er hat einen emotional aufgeladenen Vorteil, der mich im Unterbewusstsein immer wieder treibt.
Bei Produkten nennt man es den Unfair Advantage.
Richtig. So. Und daran scheitern oft Anpassungsprozesse, Veränderungsprozesse, dass man rational die Lösung kennt, aber emotional noch an einer anderen Situation hängt. Und da wäre die Frage, ich weiß nicht, ob du es so offen teilen möchtest, aber wo stehst du an diesem Punkt? Ist es, du hast rational verstanden oder ist für dich auch klar, dass du das nachhaltig verändern wirst und kannst?
Das sind, genauso wie du sagst, sind Ratio und Emotionen zwei, also ich sag mal, die Ratio der Kopf und im Körper, dass es ankommt, ja, dass die Emotion überhaupt erstmal ankommt. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und verstanden habe ich alles. Mhm. So, und das ist auch immer das, was mein Coach sagt, Frau Wölfe, ich brauche Ihnen das nicht mehr erklären, Sie haben es verstanden. Mhm. Aber wir müssen das noch fühlen. Mhm. Und dafür, also er zumindest macht es so, dass er mit mir in verschiedene Situationen nochmal reingeht, in so einer auch wie so eine Art geführte Meditation, ne? So, du bist da nicht weg oder irgendwas, Trance oder irgendwas, also habe ich mir immer alles ganz Hokuspokus-mäßig vorgestellt. Nein.
Entspannung.
Einfach, genau, und dann einfach reinzuführen in eine Situation, wo ich dieses Gefühl, wo ich mal wütend war oder kann, also eine Situation aus einer Kindheit zum Beispiel oder so, in der ich diese Emotion einmal hochhole. Und wenn ich die hochhole und verstehe, woher kam die da, das verbinden kann, wie kann ich es lösen? Und also ich saß, das ist wirklich, Menschen, die mich kennen, wissen, also ich meditiere nicht, ich mache kein Yoga und ne, also ich bin immer so, früher dachte ich immer, Gott, wie öko alles und so nach dem Motto. Also ein Freund hat gesagt, okay, zu diesem Coach muss ich auch, wenn er das geschafft hat. Ich saß wirklich in so einer Session neben meinem 7-jährigen Ich. Mhm. Und das klingt jetzt verrückter, als es soll. Natürlich weiß ich, dass da niemand saß. Ja, so. Aber ich habe wirklich wie ein inneres Gespräch, also wenn auch laut ausgesprochen, geführt, wo der Coach mich dann fragt, wie geht's der 7-Jährigen? Und ich dann als 7-Jähriger antworte, und wie geht's jetzt der damals 39-Jährigen? Ne, so. Und das ist was zum Beispiel, da bin ich aus dieser Session rausgegangen. Das war ein Gefühl, ich bin nach Hause gelaufen, die Tränen sind mir die ganze Zeit runtergelaufen vor Glück, weil ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht alleine gefühlt habe. Mhm. Weil die 39-Jährige auf die 7-Jährige aufgepasst hat. Ja. Und das war eben in die Emotion reinzugehen. Was hat die 7-Jährige damals gefühlt? Und na klar, ich erinnere mich nicht mehr, was die 7-Jährige damals genau gefühlt hat. Aber ich kann mich jetzt noch in sie reinfühlen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich schon relativ nah dran.
Ja.
Und diese Dinge, in diese Situation reinzugehen, in eigentlich deine Worst-Case-Moments, ja, und das zu covern, das hilft dabei, beim nächsten Mal, wenn so eine Situation entsteht. Steffen Elbert arbeitet immer mit so einer Emotionsampel, dass er sagt, so wenn irgendwas zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen dummen Witz über mich machen würdest, dann ist es total berechtigt, dass ich ärgerlich bin.
Ja.
Wenn ich übermorgen immer noch ärgerlich bin, dann ist es immer ein Besucher aus der Vergangenheit.
Mhm.
Oder eine Besucherin.
Mhm.
Sind ja nicht nur Männer, die einen besuchen. da immer abzuwägen, was passiert denn jetzt gerade? Ist es gerade, habe ich einen normalen, gerechtfertigten Ärger zum Beispiel, eine gerechtfertigte Emotion, oder bin ich total drüber? Dann weiß ich, da sollte ich mal hingucken.
Genau.
Aus welcher Situation kommt das? Woher kommt das? Und genau wieder eben in solche Situationen reingehen, das Gefühl klären und dann eben fürs nächste Mal weiter bearbeiten. Aber es ist ein Prozess.
Ja.
Es geht halt leider nicht mit dem Fingerschnips. So, und das ist, auch wenn ich es hasse, ich bin ungeduldig.
Ja, es braucht Zeit.
Aber es braucht
vor allem
Zeit.
Es braucht
und
Mut.
Übung.
Und Übung, ja. Und Mut vor allem. Viele Menschen, da nehme ich mich auch nicht aus, für lange, lange Jahre sind nicht bereit, in diesen Schmerz, in diese Schwächen reinzufühlen, weil es, wie du sagst, so ein bisschen abstrakt, fast schon esoterisch manchmal klingt. Aber wir können das alles mittlerweile im Brainscanner auch nachvollziehen. Das sind Gehirnregionen, die aktiviert oder nicht aktiviert werden. Es geht um Botenstoffe, um Neurotransmitter. Das ist nachweisbare Physiologie, die hier passiert. Und
absolut.
Wenn man das ignoriert, dann muss man mit Dingen, mit Gefühlen, die man nicht erklären kann, einfacher umgehen. Aber man könnte sie auch ein Stück weit abmildern oder vielleicht sogar ganz loswerden. Ich möchte noch, ich merke schon, wir können stundenlang heute sprechen, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, dir zuliebe. Aber wir sind gerade direkt in der Diskussion Glaubenssätze. Und es sieht so aus, als hättest du da schon sehr viel drüber reflektiert, was nicht jeder meiner Gäste hat. Deshalb, was mich interessieren würde, ist, einen hast du gerade schon erwähnt, aber welche anderen falschen oder negativen Glaubenssätze hast du aus der Vergangenheit für dich aufdecken können? Und in einen, wie wir es in unserer Welt nennen, positiven Wissenssatz transformieren können.
Ich glaube, das erste ist gar kein ganzer Glaubenssatz, sondern das ist fast der Anfang jedes Glaubenssatzes, nämlich ich muss.
Mhm.
In meinem Leben musste ich alles.
Mhm.
Ja, ich muss jemandem helfen. Ich muss erfolgreich sein. Es gab gar keine Option. Und ich habe im Januar zum ersten Mal überlegt, sollte ich Strive vielleicht genauso wie D-Level runterfahren? Auch bei D-Level, das runterzufahren, das gab es in meiner Gedankenwelt gar nicht, ja? Diese Option.
Ja.
Und wie man sieht, ich habe Strive Gott sei Dank nicht runtergefahren. Und, ne? Mein Kopf ist wieder ganz schön gut über Wasser.
Mhm.
Aber die Option, sich selber zu geben und zu sagen, dann steige ich eben aus. Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe ein bisschen Geld verloren. So, und das ist das muss ich als Unternehmerin dieses Risiko eingehen, ja. So, und deswegen immer dieses Muss rauszukriegen. Deswegen, es gibt gar nicht die 2, 3 Glaubenssätze, die mich so gefangen halten, sondern das Müssen hat mich gefangen gehalten. Dass ich das alles in meinem Leben irgendwie mit Druck, mit Muss, mit es gibt gar keine andere Option. Und momentan bin ich die ganze Zeit immer nur dabei, mir Optionen aufzuzeigen. Mhm. Okay, wenn das musst du nicht tun, also man sagt ja immer so schön, müssen tun wir eh nur, Entschuldigung, scheißen und sterben.
Ja.
Atmen würde ich auch noch sagen.
Ja.
Aber dieses Müssen rauszukriegen, ich muss morgen nicht zur Arbeit gehen, sondern ich darf zur Arbeit gehen und ich entscheide mich jeden Tag wieder neu dafür, zur Arbeit zu gehen. Denn niemand zwingt mich dazu. Niemand steht mit einer Peitsche hinter mir. Ich habe gerade einen wunderschönen Film gesehen, The Boys in the Boat.
Okay.
Ein ganz toller Film über ein Achter-Kanu, also ein US-Team, was zur Ruder-WM fährt. Und da sind, also das spielt im Jahr 1936, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da treten Jungs an, der Film steigt ein mit ein junger Mann packt sich Zeitung in die Schuhe, weil sein Schuh ein Loch hat, damit er sie weitertragen kann. Und der muss rudern, weil er ansonsten kein Geld verdient, weil er ansonsten verhungert.
Mhm.
Und diese Relation ab und zu, ne, so dass der Film, da habe ich Rotz und Wasser vorgestern geheult, als ich den geguckt habe, weil es mir nochmal so gezeigt hat, ja, ich habe Optionen. Alles, was in meinem Leben, ich habe ganz gutes Geld verdient und alles, was ich jetzt tue, ist eine freie Entscheidung.
Mhm.
Aber das hängt von mir ab, ob ich mir selber die freie Entscheidung gebe oder ob ich wieder sage, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes.
Ja.
Ich hatte so eine total krasse Szene tatsächlich im Flugzeug. Ich bin zur Flugzeugtoilette gegangen und auch dieses, ich muss mich für andere einsetzen. Ich muss etwas verändern auf dieser Welt. Also alles ist immer mit Muss. Und ich ging auf eine normale Eurowings-Maschine eben auf Toilette und mein Hintern ist nun nicht fettleibig, aber auch nicht dünn und setzte mich hin und stieß links und rechts schon an die Kabine.
Mhm.
Und dachte, wenn mir das schon so geht, wie geht es denn jemandem, der vielleicht 120 Kilo und nicht 80 Kilo wiegt? Ja, so. Und war schon gestemmt, weil ich muss was verändern, wollte schon zur Stewardess hinrennen und sie anschnauzen, wie das denn? Und dann fing ich an zu lachen. Und das ist mein Schlüsselmoment tatsächlich gewesen, weil ich gedacht habe, was wirst du denn jetzt verändern, wenn du das, erstens, was kann denn die arme Stewardess dafür, dass diese Toiletten so gebaut wurden, ja? So, zweitens, was soll die daran verändern, ja? Drittens, du lädst jetzt nur übergriffig deinen ganzen Scheißfrust, der eigentlich ein Besucher aus der Vergangenheit ist,
ja,
bei ihr ab und so weiter und musste und bin lachend zurück zu meinem Platz gegangen.
Wow.
Und jedes Mal, wenn ich dieses Gefühl von ich muss habe, sitze ich wieder mental auf der Flugzeugtoilette und dann muss ich anfangen zu lachen.
Das klingt banal jetzt, das ist aber von der Emotion Höchstleistung.
Ja. Ja.
Wir haben gerade über das Gehirn gesprochen. Was da ansteigt, ist die Amygdala, ist
genau,
der Mandelkern. Das ist unsere Drama Queen.
Ja.
Die soll Gefahren identifizieren und uns in den Fight-or-Flight-Mode bringen. So, und wenn wir da die ersten Anzeichen sehen und dann, wie du sagst, entweder ein Mental Reset oder eine Atemübung oder so machen, dann übernimmt der Präfrontalkortex wieder. Das ist da, wo die Ratio sitzt. Und das kann man lernen. Und wenn du jetzt so ein Bild hast, worauf du immer zurückgreifen kannst, manche haben, kneifen sich an eine bestimmte Stelle oder so. Man braucht nur irgendeinen Reset, einen Trigger, wie man rauskommt aus dem Film. Und dann kann man das wunderbar managen und eben Dinge nicht sagen, die man später bereut, ob zur Stewardess, dem Partner, der Partnerin, im Job oder wie auch immer. Also dieses Skillset zu haben, hat einen hohen Wert im Leben. Okay. Was mich zum Schluss noch interessiert, Katharina, nehmen wir jetzt mal die letzten Monate außen vor und gucken die anderen Jahre an, dann kann man ja sehen, dass du ein wahnsinniges Arbeitspensum leistest, trotzdem auf einer Bühne spätabends als Gastgeberin oder so, immer mit hohem Energielevel. Du hast jetzt gerade durchblicken lassen, dass du nicht meditierst, kein Yoga machst, aber wie sieht so dein Tag, deine Woche, dein Jahr vom Rhythmus her aus, damit du deine Akkus eben jetzt mal mit Ausnahme des letzten Quartals trotzdem auf einem guten Level halten kannst?
Also ich glaube, der einzige Grund, warum ich noch nicht von einer Belastungs- oder vielleicht auch knappen Überlastungssituation in ein Burnout gerutscht bin, ist, weil ich nicht, und jetzt mal die letzten 4 Monate rausgenommen, genau, die eine Sondersituation waren, ist, dass ich zwar immer wieder in Überlastung gehen kann, aber auch wieder in Entlastung. Ich weiß, wie ich meinen Körper entlasten kann und vor allem meinen Kopf entlasten kann. Ich bin zum Beispiel wirklich, deswegen kann ich sofort aus einem Film etwas zitieren, weil ich absoluter Serien- und Film-Junkie bin. Mhm. Das ist ein Moment, wo ich eintauchen kann in eine andere Welt und abschalten kann. Mhm. Ich kann vollkommen gestresst aus dem Büro nach Hause kommen, einen Film einschalten, wenn er mich denn interessiert. Und ich habe auch diese Momente, wenn ein Film zu langatmig ist und so, dann greife ich schnell zum Handy. Nein, wenn ich da richtig drin bin, ich liebe Ärzte-Serien, kann ich nur, also Grey's Anatomy oder so, großartig. Mhm. Ne, wenn ich da drin bin, dann bin ich für eine Stunde weg. Also hier mental oben aus meinem Kopf weg. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein totaler Entspannungs. Ich würde immer fast sagen, ein Hobby von mir ist Schlafen. Ja, ich liebe Schlafen. Ich liebe es, in Ruhe einschlafen zu dürfen, in Ruhe aufwachen. Ich liebe Powernapping am Tag zum Beispiel. Ja, das ist für mich ein großer Luxus. Am Wochenende, wenn ich mich müde fühle, einfach mich nochmal hinzulegen und nochmal eine halbe Stunde hinzuschlafen.
Ja.
Ist wirklich großartig. Ich mache relativ regelmäßig Sport. Ich merke auch, ich habe jetzt mal 2-3 Wochen am Stück keinen Sport gemacht. Das merke ich sofort. Mhm. Mein ganzer Körper sagt, hallo, 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 was ist denn hier los? Finden wir nicht lustig. Und na klar, ich habe auch morgens um 6 Uhr keinen Bock aufzustehen, um dann joggen zu gehen. Aber ich liebe das Gefühl, wenn ich zurückkomme. Ja. Und deswegen gehe ich immer 2-mal morgens mit einer Laufpartnerin, Gott sei Dank, zum Joggen. Sonst würde ich mich wahrscheinlich alleine nicht immer bequem kriegen.
Accountability helps.
Genau, genau, absolut. Also von daher immer wieder Dinge zu finden, die mich in Ruhe bringen. Klar, auch mal in die Natur gehen, spazieren gehen. Aber wie gesagt, auch Sport. Also ich gehe schon auch mal alleine laufen. Dann nicht mit einem Podcast zum Beispiel. Das kann ich nicht, sondern mit Musik. Mhm. Weil beim Podcast fange ich wieder an zu denken. Und beim Laufen brauche ich eher die Entspannung, dass ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann.
Ja.
So. Also von daher ganz viele Momente, also ne, klar, wie gesagt, es gibt die Tools mit also so ein Bodyscan und so weiter. Aber um richtig in die Erholung zu kommen, muss mir langweilig werden.
Ja.
Und das kriege ich nur im Urlaub hin und das provoziere ich richtig.
Mhm. Aber das ist so schön, was du sagst, weil ich sage mal, Puristen, die jetzt zuhören würden, sagen, ja, aber sich vor Netflix knallen oder vor eine Serie, das ist ja nicht wirklich abschalten. Und das stimmt nicht, weil abschalten ist erstmal nur das autonome Erregungslevel runterfahren. Und was immer hilft. Also wir müssen nicht in Ruhe sitzen, wir müssen nicht wie ein Mönch da sitzen. Das wäre vielleicht die beste Lösung, aber das Leben ist nicht perfekt. Also man darf sich's auch einfach machen. Und wenn dir das hilft und die Wahrheit ist, dass vielen, vielen Menschen hilft, Fernsehgucken ist eine der besten Einschlafhilfen. Weil man eben nicht mehr, wenn man in Stille sitzt, dann kommen die ganzen Gedanken, die man hat. Und wenn sie nicht zu sehr an einem nagen, dann kann man die auch einfach mal wegschieben und überlagern mit irgendeinem sinnlosen Quatsch. Vielen meiner Klienten hilft, dass sie sich Sendungen angucken, die sie schon kennen.
Ja. So ja, alte Friends-Folgen oder wo man sowas. Die Stimmen kennt und so.
Ja, es ist leichte Berieselung, aber also ich bin zum Beispiel sehr sensitiv, wenn die Netflix oder Amazon oder was auch immer zu spannend wird, dann nehme ich es in den Schlaf mit. Mhm. Wenn man eine Schießerei und dann ist eine Schusswunde in der Leber und man sieht, wie die rausoperiert wird, das triggert in mir diese Bilder. Also das ist mir zu hart, aber so sanfte Beruhigung ist eine wunderbare Einschlafhilfe. Okay. Dann, wie gesagt, ich habe noch so viele Fragen, es ist verrückt, aber ich habe noch zwei, Katharina. Die eine ist, du warst schon in ganz vielen Podcasts, hast zig Interviews gemacht, aber gibt es irgendeine Frage zu deinem Magazin Strive, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber unbedingt mal beantworten möchtest?
Ganz viele Fragen natürlich immer danach, wie Geschichten entstehen und ich weiß gar nicht, also die Frage wurde mir wahrscheinlich schon öfter gestellt, aber ich weiß gar nicht, ob so dieses, also bei uns ist es ja schon so, ich bin im Anzeigenvertrieb zum Beispiel noch aktiv, also auch wenn ich eine Anzeigenleiterin habe, bin ich im Anzeigenverkauf auch noch mit aktiv, betreue Kundinnen und Kunden noch mit und wirke aber auch redaktionell mit. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst im Verlag quasi, würden jetzt alle, die zuhören, also ich bin mit Gabriele Fischer von der Brand 1 ganz gut befreundet mittlerweile, die schlägt da mal die Hände über dem Kopf zusammen. Ich kann das
ist ja so eine Brandmauer, die man eigentlich hatte, oder?
Genau, eine Chinese Wall eigentlich, ganz genau, damit du redaktionelle Inhalte nicht, damit du nicht irgendwann redaktionelle Inhalte planst, die eigentlich auf deinen Kunden zugeschnitten sind.
Ja.
Weil das ist, und ich habe immer einen sehr großen Gradmesser, nämlich ich tue nichts, wo ich das Gefühl hätte, wenn ich das lesen würde als Leserin. Ja, und wie gesagt, ich bin echt dank meines narzisstischen Vaters sehr gut da drin, mich in andere Leute reinversetzen zu können. Wenn ich mich reinversetze und das Gefühl habe von, jetzt würde ich mich auch verarscht fühlen, ja, dann machen wir das nicht. Ja? Also wir fangen nicht an für ein Vodafone oder keine Ahnung was, dann irgendwelche Inhalte zu kreieren. Aber natürlich gibt es mal Inhalte, wo man dann sagt, hey, pass auf, das würde zu einem Anzeigenkunden als Werbeumfeld passen. Ja. Ne? So. Und da hilft es sogar eher, diese Connection. Bei den Stories, weil ich habe gerade so ein Feedback auch bei LinkedIn abgefragt, wo auch so ein paar gesagt haben, ja, es sind immer irgendwie die gleichen Gesichter und die kennt man alle von LinkedIn und so weiter. Ich finde es total spannend, zu sehen, wie selektive Wahrnehmung da funktioniert. Ne? Denn ich hätte natürlich von diesem Feedback jedes Einzelne entkräften können, weil jedes Einzelne rein faktisch nicht mehr ganz richtig war. Das heißt ja aber nicht, dass es bei der Konsumentin, so der Leserin nicht ankommt. Mhm. So, das heißt, ich muss dieses Feedback super, super, super ernst nehmen. Mhm. Und das ist das so, wahrscheinlich weniger, wie haben wir bisher so Themen kreiert, sondern eher, wie werden wir das in Zukunft machen? Nämlich, wie kriegen wir das hin? Und das ist für mich eine Fragestellung. Die Frage wurde mir noch nie gestellt, weil ich sie auch noch nicht beantworte. Kann. Mhm. Wie wollen wir das in Zukunft hinbekommen, dass wir immer wieder auch reichweitenstarke Menschen im Heft haben, weil psychologisch liest man, habe ich so gelernt, liest man hoch. Also du willst nicht lernen von jemandem, der dein Peer ist oder unter dir ist, wie es funktioniert, sondern wie die das geschafft haben, sondern jemand, der weiter ist als du. Ja. Und wie, weiß ich nicht, eine Verena Pauster, die vereinbart. Wie Lea-Sophie Kramer eben führt oder wie Ann-Christine Achleitner in den Aufsichtsrat gekommen ist oder was auch immer. So. Und dann gleichzeitig das Spannungsfeld zu haben, dass man nicht die Gesichter, die schon viel Aufmerksamkeit bekommen, immer wieder sieht. So. Mhm. Jetzt kannst du es mit uniken Stories covern und so weiter. Ne? Aber das tun wir eigentlich schon. Also eine Verena Pauster hat noch nie mit ihrem Mann zusammen über Vereinbarkeit gesprochen, außer bei uns im Heft. Lea-Sophie Kramer hat ihre neue Company bei uns quasi announced und so. Das sind alles ganz starke USPs und unique Geschichten. Und trotzdem ist da eine andere Wahrnehmung. Deswegen, ich glaube, in Zukunft müssen wir, ich bin jetzt sehr stolz tatsächlich auf diese Geschichte von über Ryan Reynolds, also auch da vielleicht schon mal, wir haben nicht mit ihm gesprochen, weil mich immer fragen, oh mein Gott, wie ist er? Ich habe ihn leider nicht gesprochen. Aber das ist eine Geschichte, die wurde in Deutschland noch nie erzählt. Und darauf bin ich so stolz, dass wir es jetzt langsam schaffen, immer mehr wegzugehen von, wir haben bekannte Persönlichkeiten im Heft, über die wir vielleicht trotzdem unique Geschichten erzählen, hin zu wirklich Geschichten, die es so noch nicht gab. Also über Ryan Reynolds, das ist ein bekanntes Gesicht, ne? Aber die Geschichte, warum er eigentlich einen neuen Begriff geprägt, Fastvertising, weil er Commercials, also Werbespots ganz anders produziert mittlerweile. Ne? Und diese ganze Geschichte erzählen wir. Ich verstehe immer noch nicht, warum das noch niemand in Deutschland erzählt hat, aber das ist sowas, da bin ich selber sehr gespannt drauf. Da würde ich jetzt wahrscheinlich, die Frage wurde mir noch nie gestellt, wie plant ihr in Zukunft? Das weiß ich noch nicht. Okay. So ganz.
Wir sind
aber
gespannt.
Aber da sind wir gerade ganz doll am Denken.
Okay, wir werden es beobachten. Es gibt ja ganz viele, die das Abo schon haben. Wer es noch nicht hat, ist hiermit aufgerufen. Wir werden es auch verlinken, das zu machen. Es ist nicht paid hier, kein gesponserter Podcast, aber ich kenne das Heft selber seit langem, durfte auch zweimal schon drin sein und ich finde es wirklich hervorragend. Deshalb großes Lob nicht nur an dich, auch an dein Team, auch für den Mut dafür. Meine letzte Frage, Katharina, die ich jedem Gast stelle, ist, wenn du dein persönliches Auf und Ab deines Lebens nochmal Revue passieren lässt, was ist daraus deine allerwichtigste Erkenntnis?
Ohne Down kein Up. Also ohne, dass ich ab und, also ich würde die richtig, und ich habe ein großes Emotionspendel, das bei mir weit ausschlägt, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Es gibt ja auch Menschen, die nur ganz kleinen Radius im emotionalen Level haben. Und ohne, dass ich zwischendurch auch die echten Downs empfinden würde und auch so doll fühlen würde, würde ich diese unfassbaren Phasen jetzt gerade zum Beispiel, ich komme aus wirklich 3 oder 4 sehr schweren Monaten, wo die Gardinen sehr eher zu waren und ne, Wolken eher grau waren und so. Ich habe gerade das Gefühl von, ich laufe durch die Gegend, ich laufe manchmal grinsend durch die Gegend aktuell und weiß gar nicht warum. Mhm. Ja, so und das würde ich gerade nicht so empfinden, wenn die letzten Monate nicht auch so hart gewesen wären, weil ich gerade wieder ganz andere Dinge zu schätzen weiß, weil ich es gerade zu schätzen weiß, dass ich kein Loch im Schuh habe und keine Zeitung in den so Kleinigkeiten wirklich, ne, dass ich keine finanziellen Sorgen habe, das und so weiter. Also die ohne dass ich ja ohne die Downs kein Up.
Vielen, vielen Dank. Da gibt es nichts zu ergänzen. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Follow-up-Episode machen,
super,
weil ich habe noch ganz viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Wissen
sehr,
wir sehr,
sehr
zu schätzen. Wer dir folgen möchte auf LinkedIn, bist du eine ganz starke, laute Stimme mit, ich glaube, fast 30.000 Followern oder sowas.
Ungefähr
was
so, ja.
Gar nicht, oder nicht nur nicht einfach, sondern richtig schwer ist zu kreieren. Es zeigt, was für Inhalte du hast. Auf Instagram bist du, glaube ich, auch. Wo man ein bisschen
ganz klein und eher tatsächlich eher, da teile ich immer eher mal, wo bin ich unterwegs oder so ein bisschen private Snippets.
Genau. Aber das, wir verlinken alles.
Wenig Berufliches.
Und vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen.
Dankeschön, Chris. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich. Wow. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. In diesem Gespräch war wirklich, wie ich finde, sehr, sehr viel Gänsehaut, sehr viel Emotionen, sehr viel Inspiration drin. Und wenn dir dieses Gespräch auch gut gefallen hat, dann würden wir uns richtig freuen, wenn du uns auf Spotify und oder Apple eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst und auch diesen Podcast abonnierst, damit du keine der weiteren Folgen verpassen wirst. Jedes Gespräch gibt es auch auf YouTube als Videoversion. Und wenn du Feedback hast, welche Gäste wir einladen sollen, was wir besser machen können, welche Themen du in diesem Podcast hören möchtest, dann schreib das gerne in die Kommentarfunktion bei YouTube rein oder auch bei Spotify. Und dann wissen wir, wie wir uns weiter verbessern können. Und wenn du nicht bis nächsten Donnerstag, bis zur nächsten Episode warten möchtest, würden wir uns freuen, wenn du in der Zwischenzeit ein paar weitere Auf- und Ab-Episoden hörst. Und auf jeden Fall wünsche ich dir viel Vergnügen beim Auf und Ab deines Lebens.